Wie, ihr habt Notizen? Wollt ihr mich verarschen? Das ist kein Wettkampf, Eddie, das ist kein Wettkampf. Nee, ist keine Competition, ist keine Competition. So ein alter Fanta 4-Track.
Ja, ist doch gut.
Ich hatte nur einen Wunsch an Nils, der das Lied geschrieben und gemacht hat. Bitte 80er. Ich glaube, bitte? Da hat er abgeliefert.
Wie, das wüsste ich gerne mal. Wie hast du das denn gemacht hier mit den verschiedenen Stimmen und so? Hast du einfach, bist du durch die Wohnung gegangen, hast die Familie gefragt, sag mal, wie mal?
Nee, wir beide sind das nur.
Das
sind
nur
wir
ach, beide. Das seid nur ihr beide?
Das sind ja. Nur wir beide.
Ich hab das so am Keyboard. Ich hab jetzt entdeckt, dass es in GarageBand auch einen Sampler gibt. Und dann konnte ich das übers Keyboard so ansteuern, so drauflegen und dann ansteuern.
Ich finde, das klingt einigermaßen professionell. Also da,
aber man muss auch sagen, es ist auch nicht, also jetzt hat sich richtig so mit dem Keyboard und hat es alles angeschlossen und so, also er hat schon ein paar Tage richtig gefummelt.
Mit GarageBand kann man erstaunlich gute Sachen, gute Resultate erzielen.
GarageBand noch nie benutzt.
Ich auch nicht, aber ich habe einen PC und ich glaube GarageBand verweigert sich dem PC.
Gibt es überhaupt für
PCs? PCs gibt es noch. Achso.
PCs gibt es überhaupt noch PCs? Das wüsste ich gerne mal.
Und deswegen sind wir heute hier. Ja, ja so. Nils, los, leg los.
Okay.
Wir hatten jetzt einen Cold Open.
Verstehe. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es ist mal wieder WIMAF-Zeit. Die Frauen werfen ihre Kinder glücklich aus dem Fenster. Männer fahren ihre BMWs gegen die Wand aus lauter Freude und springen auf die Straße, ziehen sich aus, umarmen sich, zelebrieren die freie Liebe vor lauter Glück, denn eine neue Folge WIMAF ist zu hören. Wiedersehen macht Freude und wie immer schaffe ich das nicht. Ich könnte es gar nicht alleine schaffen. Ich wäre ein absolutes Nichts ohne meine bezaubernde Begleitung, Maria Lorenz.
Sehr liebenswürdig, vielen Dank. Ich finde auch gut übrigens den Satz, die BMW-Fahrer fahren aus einer Wand aus lauter Freude. Ich stelle mir jetzt diese Wand, eine Wand aus lauter Freude vor.
Absolut.
Aber ich bin ja hier noch nicht dran.
Und wir sind heute nicht im Studio, sondern wir sind heute nach Hamburg gefahren, um die heutige Wiedersehen macht Freude-Folge mit einem Gast, der ganz oben auf unserem Wunschzettel stand, zu bestreiten. Er ist Gründer eines der wichtigsten TV-Sender-Konglomerate der Bundesrepublik, der Verein der wiedervereinigten Bundesrepublik.
Vielleicht auch Europa.
Vielleicht auch Europa. Er hat definitiv Fernsehgeschichte geschrieben und ist noch lange nicht am Ende damit. Bei uns ist eine der Bohnen, Bohnen sind die Abkürzung für die
Vornamen. Ja, das ist noch alles weibliche, eine der Bohnen.
Die zweite Bohne sozusagen, Bohne E. hallo Etienne Gardet.
Hallo, das hast du aber schön gesagt.
Oder?
Das war natürlich erstunken und gelogen, aber es hört sich so gut an, wenn du das sagst.
Nichts davon war erlogen.
Aber sehr schön, dass es geklappt hat und super cool, dass ihr nach Hamburg gekommen seid. Und ich fühle mich geehrt, bei eurem schönen neuen Podcast-Projekt dabei zu sein. Und ich habe euch ja eben auch schon gelobt, ich finde den Namen absolut genial. Ja. Also wirklich für einen Film-Podcast, nicht, dass ich jetzt irgendwie einen im Petto hätte oder so, aber alleine in Zukunft irgendwie, wenn ich gesagt hätte, irgendwann nochmal einen Film-Podcast, jetzt ist dieser Name weg. Der ist sehr gut gemacht, sofort sichern.
Vielen Dank.
Das sehr guter Name.
Ich habe das Gefühl, dass, weil du die ganze Zeit betonst, dass wir es sichern sollen, wenn wir das nicht machen, dass Eddie sich den Namen dann schnappt und wir
also,
irgendwie
falls ihr
morgen
das sichert,
plötzlich so
gute
eine
Sache.
Disclosure-Note
also wir haben uns tatsächlich RBTV sichern lassen, weil wir die Hoffnung hatten, dass Red Bull kommt.
Irgendwann 50 Millionen Euro dafür
gibt. Und einfach sagt so, ey, wir wollen auch, wir haben ja irgendwie, die haben ja Servus TV, was ja irgendwie, und wenn die irgendwann sagen, wir wollen auch RBTV machen, sagen wir, kein Problem.
Wie der Typ, der sich Kanzlerin.de sichern lassen hat und dann kam, als Merkel gewählt wurde, konnte der sagen, klar, ich sag mal so, ich hätte gerne ein Haus am Chiemsee.
Hat da echt jemand
und
Geld für ausgeben für Kanzlerin.de?
Na, das Kanzleramt.
Echt? Die haben das gekauft?
Die mussten das, und weil der Typ hat gesagt, hat sich die gesichert, irgendwie für 5,99 oder so. Und dann musste das Kanzleramt zu ihm kommen und sagen.
Ja, aber die hätten ja auf die Domain einfach verzichten können, weil die ist doch.
Ja, aber stell dir mal vor, der veröffentlicht über diese Domain irgendwelche, weiß ich nicht, erklärt Nordkorea den Krieg oder so.
Ja. Es gab halt auch immer kanzler.de, dann brauchen sie halt auch kanzlerin.de.
Ja. Meinst du, die E-Mail-Adresse von ihr ist angela@kanzlerin.de?
Ja, absolut.
Nee, me@.
angela@kanzlerin.de
info@kanzlerin.de
Ja, naja.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall einen schönen Film heute wieder ausgesucht, um mit Eddie darüber zu sprechen, weil wir ja immer die Filme aussuchen, die wir mit unseren Gästen gucken wollen. Ja. Und wir haben ja verschiedene Reihen schon. Wir gucken alle Bond-Filme, wir gucken alle Police Academy-Filme, wir gucken alle Stephen King-Verfilmungen.
Ein Hund namens Beethoven, alle.
Alle Nicolas
Cage
und
drauf
viele
auf
mehr.
Teil 6, der ist bestimmt sehr gut.
Ja. Der soll der Beste sein.
Ja, ja. Aber ich möchte, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber auch damit Eddie es nochmal mitkriegt, der zweite Teil heißt Doppelt Belt besser und das macht jedes Mal meinen Tag wieder schön.
Doppelt Belt, oh Mann. Ist eigentlich Beethoven, ist das eine US-Produktion?
Ja.
Ja.
Neulich hatten wir hier Kneipenquiz und da gab es die Frage, in welchem Film mit einem Tier als Hauptdarsteller wurde das Tier, musste man irgendwie 45 Versionen dieses Tiers am Set haben.
Ja.
Also.
Ah, jetzt verstehe ich.
Mhm. Also, die brauchten 45 Mal dieses Tier, um den Film zu drehen. Mhm. Und wüsstet ihr, welcher es war?
Weiß nicht, 101 Dalmatiner?
Also bei Free Willy wäre es logistisch wahnsinnig kompliziert.
Wäre super schlecht. Wir haben nur 45, können wir den Film nicht 45 Dalmatiner nennen? Der heißt 101 und ich habe gesagt, ich brauche noch 3 extra auf der hohen Kante.
Und immer die Leute mit den Spiegeln dann. Ja. Es sind immer noch nur 90.
Wir brauchen mehr Spiegel.
Ja.
Kommt
jetzt auch wieder, ne? Mit Emma Stone.
Also guter Versuch, war es aber nicht.
Also nee. Free Willy war es auch nicht. Ach so, bei 45 Killerwale, da hat keiner ein passendes Bassin für.
Vorm Fenster stehen Menschen.
Also ja. Vielleicht G-Force. Ich sag G-Force.
Ist es sowas Offensichtliches oder eigentlich was überhaupt nicht Offensichtliches?
Ach doch, es haben alle erraten, insofern.
Ach so. Insofern unangenehm.
Ein bisschen Druck. ein bisschen.
Genial. Aber ich glaube, du bist ja bei der Hundesache drauf gekommen jetzt, deswegen bin ich in irgendeiner Hundeecke jetzt hängen geblieben. Airbud? Nee, keine Ahnung.
Es war Babe.
Ah.
Die hatten 45 kleine Schweinchen am
Set.
Verstehe.
Bei Friedhof der Kuscheltiere hatten sie 9 die Katze. Weil
9 Kuscheltiere.
Genau, 9 tote Katzen einfach rumliegen am Set, weil jede Katze konnte nur einen Trick.
Echt?
Mhm.
Was machen die denn für Tricks?
In einem Film, die Katze, fauchen. Die muss ja auf Kommando fauchen oder einen Buckel machen, okay. Oder so ja. Hauen.
Bei diesem Film wurden nur 20
so lange nicht
Tiere
oder da ist ja auch, da, die muss ja dann auch
überfahren.
Irgendwann mal, es gibt ja eine Stelle, wo die Katze sich totstellt. Da habe ich auch ewig lang überlegt, wie die das gemacht haben. Und dann war es wahrscheinlich einfach eine Katze, die ist wirklich darauf trainiert, tot zu spielen, da, wenn er ihr die Spritze gibt.
Vielleicht schläft die, achso.
Ja, es muss ja auch cool aussehen.
Ich glaube, in den 80ern waren vielleicht auch noch diese Tierrechtssachen an Set nicht so eng. Vielleicht ist sie einfach wirklich.
Vielleicht auch eine super talentierte Katze einfach, die immer so an Set gegangen ist und sagt, ich mach das, pass mal auf, wie ich geil jetzt hier den Sterbenden mache. Und dann, die Leute, die lieben mich, die Regisseure. so eine super talentierte Schauspielkatze.
Wir haben auf jeden Fall einen Film mit wahnsinnig viel talentierten Schauspielerinnen.
Oh, ja. Mhm.
Nämlich Magnolien aus Stahl aus der Julia Roberts-Reihe, weil wir alle Julia Roberts-Filme auch gucken. Und deswegen haben wir Eddie gebeten, vor diesem Treffen heute ebenfalls Magnolien aus Stahl zu gucken.
Ach, wir haben den auch geguckt. Ja.
Den musste ich gar nicht extra gucken, weil ich den sowieso einmal im Monat gucke.
Total. Und es ist ja jetzt auch kurz nach 13 Uhr, ist also Zeit für große Emotionen. Das ist bei mir immer die Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Absolut.
Ich habe hier stehen, Topieren der Film, habe ich irgendwann mir so als Subtitle.
Ich hatte tatsächlich beim Gucken, für alle, die den jetzt nicht kennen, der spielt halt wirklich viel in Dolly Partons Frisiersalon.
Ja.
Und ich hatte so irgendwie gedacht, das ist so ein bisschen wie Barbershop für Südstaaten.
Genau.
Die Südländer Amerikas.
Ihr wisst ja, Zwinker, Zwinker.
Und es hatte ja echt so ein bisschen diesen, es ist jetzt nicht gerade Ice Cube cool, aber auch so dieses, Frauen kommen dahin und tratschen und labern und über die Nachbarschaft ist gar nicht so weit weg. Also von der Grundidee.
Also ich hatte auch, mein Eindruck auf jeden Fall den ganzen Film über, vor allem auch bei der Schlussszene auch nochmal und so, ist, das ist auf jeden Fall einer der weißesten Filme, die ich jemals gesehen habe.
Absolut.
So hammerweiß da alles. Der ist ultra weiß.
Beim Ostern gibt es eine schwarze Frau mit einem schwarzen Kind.
Ich habe wirklich drauf geachtet, ob sie wenigstens, ja, auf der Hochzeit gibt es so ein, zwei, die im Hintergrund so vorbeilaufen. Aber es war
schön hinten.
Das war schon
so tanzen und so.
Es war schon so wie bei Get Out fast schon so.
Ja, genau.
Das war echt, ist mir auch aufgefallen, der war unfassbar weiß. Ist der Film, aber wahrscheinlich auch realistisch, weil ich glaube, da in diesem Setting in der Spiel irgendwie, was war das, Louisiana oder sowas?
So, ja, genau.
Also stimmt, da so ja. Südstaaten, kleines Dorf irgendwo. Ich glaube auch, da ist es wirklich so.
Glaube
also,
ich auch.
Ich glaube, das war auch eine sehr reale Darstellung. Ja. Es gab ja übrigens auch, hast du dann bestimmt auch gelesen, wenn du Trivia gelesen hast, ein komplett schwarzes, ein All Black Remake davon mit Queen Latifah.
Habe ich gesehen.
Aber nur für TV.
Ja. Aber sag mal, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wollt ihr, dass ich Steel Magnolias, also Magnolien aus Stahlkugel, gab's da, oder war es einfach nur, weil der jetzt dran war in der Julia Roberts Reihe und das Termin nicht gepasst hat, oder gab es da irgendeinen Gedanken oder
also
so?
Also wir
oder?
Entscheiden da viel aus dem Bauch heraus. Okay. Und versuchen natürlich immer die nicht allzu offensichtlichen Kombinationen zu finden, aber auch dann wieder nicht die allzu offensichtlichen unoffensichtlichen. Das ist ja, muss man ja auch, ist ja irgendwie super Meta, dass wir nicht alle Frauenfilme nur mit Männern gucken und umgekehrt. Aber so bist du irgendwie
okay,
in der Mische. Also es war tatsächlich nicht, wir hatten den so in der Liste, was könnten wir mit dem, auch mit Eddie bestimmt lustig.
Ich fand es total cool, weil ich hatte den bestimmt 30 Jahre nicht gesehen. Also ich weiß, das ist natürlich ein Film, den man vom Namen her kennt und weiß, es ist ein Klassiker. Und ich weiß, dass meine Mutter den liebt. Und ich den bestimmt als Kind mal irgendwie gesehen habe oder irgendwie aufgenommen habe oder so. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ihr das vorgeschlagen habt, hatte ich keine aktive Erinnerung mehr an den Film. Ja. So. Und bin erstmal auf IMDb gegangen und gesagt, ach ja, stimmt, diese All-Star-Cast mit Shirley MacLaine, Sally Field, Julia Roberts spielt damit. Also was, die hat sogar eine Oscar-Nominierung für den Film? Was, die gibt's doch erst seit Pretty Woman.
Ja. Ja.
Vielleicht seit Mystic Pizza, aber offiziell hat die doch nichts anderes gemacht. Und dann habe ich da so gesagt, den muss man eigentlich kennen. Und dann fand ich es schon wieder cool, weil ich gedacht habe, okay, erstens bin ich ja so ein bisschen, also selbst erklärter 80s-Profi,
ja,
weil halt das da meine Kindheit und Jugend im weitesten Sinne eher Kindheit stattgefunden hat und diese Zeit mich so geprägt hat, auch filmtechnisch.
Ja.
Und ich eigentlich immer behaupte, ich kenne fast jeden Film aus den 80ern. Und deshalb fand ich das total cool, der mehr oder weniger gezwungen zu werden.
Das ist nämlich auch so ein bisschen die Idee bei dem Podcast, dass manche Filme, die würden wir ja nie mal so auswählen abends. Und dadurch, dass wir jetzt diese kompletten und zu diesen ganzen Reihen committen, müssen wir die halt alle gucken. Und es gab jetzt echt schon so ein paar negative Überraschungen, aber die jetzt auch schon mal als kleiner Vorwegnehmer war eine absolut positive Überraschung. Ich muss dir echt sagen, dass ich das ganz schön vor mir hergeschoben habe, den zu gucken. Habe den gestern Abend gesehen und dachte, oh, das ist bestimmt, ich finde den bestimmt, ich bin ja ein Actionfilmkind. Aber ich fand ihn am Ende echt richtig gut. Also so, ich wollte da jetzt, ein Teil von mir wollte da hinziehen.
Ich wusste ja, ich wusste auch gar nicht so richtig, was mich erwarten wird, weil irgendwie, ich habe dann bei IMDb geguckt, da stand irgendwie Comedy-Drama. Ich wollte aber extra nicht irgendwelche Rezensionen oder so vorher lesen und dann habe ich halt auch geguckt, dachte, okay, das hat auf jeden Fall schon derben 80s, 90s Vibe, so. Ja. Das sah schon fast aus wie so Unsere kleine Farm oder weiß ich nicht, das hatte so einen richtigen, fast schon Serien-Charme.
Ich habe hier, meine erste Notiz ist Unsere kleine Farm-Stimme.
Ja, oder? Das war wirklich so ein bisschen.
Schon auch die Musik und so.
Also für mich hatte der Film eine, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das ist Golden Girls, der Film.
Oh ja, Golden Girls.
Weil auch die Klamotten, auch gut, diese Walla Walla, das ist ja so 90er Rentner-Klamotten, wenn die als sie angefangen haben, so sich so Stoffbahnen umzulegen und sowas. Und diese topierten Haare und alles so Pastellfarben und so.
Die Welt war viel bunter damals.
Und es war auch so, also wenn wir heute so Filme gucken, wenn man jetzt sowas wie Lady Bird oder selbst sowas wie Juno oder so Filme, die heutzutage rauskommen, die sind immer so schon ultra down to earth, schon fast zu geerdet, so, ja. Und das ist noch so Hollywood-mäßig mit so einem leicht seichten Erotikfilmfilter drüber und so ein bisschen Overacting und Musik und Kamerafahrten zu Situationen, die es eigentlich gar nicht hergeben und so. Und es hat schon so ein, ja, weiß ich nicht, man hat es hat mich auch direkt abgeholt und gesagt, ja, das ist noch, ja, das ist noch Hollywood. So, ne?
Auch so die Deko. Ich habe irgendwie mir auch irgendwann aufgeschrieben, ob jede dieser Frauen einen riesen Dekolagerraum irgendwo hat. Weil sobald irgendwie entweder Halloween war oder so, waren jedes Detail dekoriert mit diesem Feiertag gerade. Ja. Absolut abgefahren. Das fand ich total krass. Aber wie gesagt, und dann auch so fand ich alles so, was man auch gar nicht mehr kennt, also was vielleicht auch gerade einfach kein Trend ist, aber alles war so warm und herzlich. Mhm. Also so wahnsinnig irgendwie klar.
Kein Zynismus, nee, keine Meta-Ebene.
So, es gab Probleme, sie war hier Dolly Parton und ihr Mann und so, aber alles war so, alle wollten am Ende, hatten alle so das Herz am rechten Fleck.
Stimmt, ja.
Und das ist irgendwie, und sogar hier die Verrückte mit dem Hund, also weißt du, so die ist ja auch.
Luisa.
Ja, Luisa. Die ist, da habe ich immer gesagt, so bin ich später. Schön. Ich hasse ja alle, aber ich habe mein Herz am rechten Fleck.
Und das fand ich halt das Geile, denn der Film hat eigentlich so eine ultra kitschige Atmosphäre und du würdest denken, es ist der größte Schmalz, die größte Schmonzette, die kommt, und dann ist der gar nicht so. Also der, natürlich ist er so ein bisschen so, weil er halt auch Drama hat und Gefühle und so, aber da sind teilweise Sprüche dabei, da ist richtig schwarzer Humor, der Charakter von Shirley MacLaine, die Sprüche, die sind teilweise richtig derb und da ist richtig auch so eine Humorform dabei, mit der ich mich richtig identifizieren konnte.
Total.
Tom Skerritt irgendwie, der dauernd auf die Vögel im Baum schießt und alles ist irgendwie so ein bisschen anders, als man es erwartet, wenn man erstmal so von der, sich von der Atmosphäre
und wie man
lässt.
Auch sofort reingeholt wird, ne, in dieses hektische Hochzeitsvorbereitung, so man ist sofort am Start. Ich find's so geil, dass wir in so einer Situation auch die ganzen Charaktere so kennenlernen, dass das alles so lebendig ist, also wir sind sofort Teil dieser Familie und so, der Typ nervt, also der Vater mit der, aber trotzdem ist ja auch irgendwie süß, weil er will ja nur für seine Tochter die Vögel verjagen und so, und also man ist sofort so total am Start. Und dann der Daryl Hannah Charakter, der quasi auch neu dazukommt, so wie wir, ist irgendwie, fand ich. Also, ich war sofort am Start.
Ja, ich war auch super beeindruckt von der Spruchdichte in dem Film. Das hätte ich echt nie.
Also mehr One-Liner als in Face Off. Ich war ganz.
Oder als in Police Academy oder so. Also wahnsinnig viele Gags und Sprüche irgendwie. Ich habe mir auch wahnsinnig viele aufgeschrieben, die ich alle super fand.
If you can't say something nice, come sit with me.
Ja, genau.
Den habe ich mir auch aufgeschrieben.
Den habe ich auch aufgeschrieben.
Ich möchte, das werde ich ab jetzt immer sagen.
Fand ich auch.
Der war tatsächlich wahnsinnig gut. Die hat auch davor sogar noch einen gesagt. Warte, ich guck mal schnell nach, was hat die denn davor gesagt?
Aber Julia Roberts, wie jung, ey, krass.
Da sagt sie nämlich über die Familie, weil dann läuft ja ihre Familie rum, die sind alle so spießer gekleidet und sind alle so happy und so. Und dann sagt sie, sie sehen aus, als seien sie aus Schmelzkäse geschnitzt.
Ja, stimmt.
Ihr habt den auf Deutsch geguckt.
Ich gucke die 90er, gucken wir immer irgendwie auf Deutsch.
Es kommt noch an, ich war so hin und her gerissen, weil ich habe mir den bei Amazon Prime gekauft und ich gucke eigentlich am liebsten OV und dann gerade wenn ich noch keine Connection, also sowas wie Star Wars oder Indiana Jones, gucke ich auch gerne auf Deutsch, weil ich dann einfach die Synchronstunden so abgespeichert habe und dann das zum Nostalgie-Effekt irgendwie dazugehört. Aber bei Filmen, die ich nicht kenne, gucke ich es dann beim ersten Mal dann mittlerweile auf Englisch und dann habe ich echt nochmal irgendwie illegal das Internet angeschmissen, nachdem ich schon 4 € für die deutsche Version, weil es gab keine englische Tonspur bei Amazon Prime.
Bei iTunes gab es die. Da konnte man zwischen Englisch, Französisch und Deutsch.
Ich habe noch nie bei iTunes einen Film gekauft.
Ich auch nicht, aber weißt du, was mich nämlich gerade wundert? Ich wollte den bei Amazon Prime kaufen und bei mir wurde der nicht angeboten.
Was, echt?
Ja. Deswegen bin ich dann erst zu iTunes, weil eigentlich kaufe ich bei iTunes sonst auch nicht.
Also ich habe ihn definitiv bei Amazon gekauft und dann nochmal bei All You See oder so habe ich mir dann auf Englisch angeguckt. Hatte aber ein gutes Gewissen, weil ich habe ihn ja gerade kurz davor bezahlt. Insofern.
Ich denke, dass das auch vor Gericht gilt.
Das denke ich mir übrigens immer, wenn ich mal illegalen Film runterlade und ich habe ja eine riesen DVD-Sammlung und ich habe schon so oft im Kopf das durchgespielt, wie ich mit Handschellen vor Gericht abgeführt werde, weil die mich, weil die erwischen, weil ich mir irgendeine Serie runtergeladen habe und dann kommt aber so mein DVD-Regal reingerollt in den Gerichtssaal und mein Anwalt erklärt dann vor Gericht und sagt so, ja, aber sehen Sie doch mal, wie viel er der Industrie beigesteuert hat, dann lassen Sie ihn doch mal eine Serie runterladen. Und dann habe ich mich immer gefragt, ob ich damit in irgendeiner Form durchkäme.
Und am Anfang dieser Angstfantasie steht nämlich dieser Spot, den wir alle kennen, wo die Mutter mit den Kindern Happy Birthday draußen vorm Knast singt.
Und das Lustige ist, das kommt immer auf Kauf-DVDs.
Wo
du dir denkst, so what the fuck.
Ja.
Ausgerechnet die werden bestraft und belehrt, die es gerade legal machen.
Genau. Oder auch, wir haben jetzt aufgrund dieses Podcasts uns die James Bond Box, so eine Komplettbox gekauft. Und auf der ersten DVD kriegen wir halt Werbung für diese Box.
Ja
ich habe sie jetzt hier, sonst könnte ich diese Werbung nicht sehen.
Die müssten diesen Anti-Piracy-Spot mit der Familie vorm Knast, den müssten sie eigentlich irgendwie so bei BitTorrent oder so einspeisen.
Ja,
absolut.
Das ist ja so
das
als Pop-Up irgendwie so.
Ja.
Genau. Ja.
So, oh, aber scheiße, ich überlege mir das doch nochmal.
Skip.
Aber du hattest gerade angesprochen, Julia Roberts so jung. Das war, glaube ich, war das vor Mystic Pizza oder nach Mystic Pizza?
Es war kurz vor Pretty Woman. Wegen der Oscar-Nominierung wurde ihr Pretty Woman angeboten.
Ah, ja.
Aber Mystic Pizza weiß ich jetzt gerade nicht genau.
Fandet ihr die Oscar-Nominierung gerechtfertigt?
Ich finde, Sally Field hätte das kriegen müssen.
Finde ich auch.
Also wegen mir beide, aber ich fand jetzt Julia Roberts ist für mich, war total okay, hat aber für mich überhaupt nicht so rausgestochen wie Sally Field, so als Übermutter und zum Schluss dieser Schmerz und so. Die hat das so krass gemacht. Die hat richtig, also ich habe auch geweint.
Also diese Friedhofsszene von Sally Field war
da
so grandios.
Da habe ich echt geweint.
Wirklich grandios und echt herzzerreißend.
Ja. Ja. Jetzt hat heute früh...
Ich habe heute Morgen den ICE voll geheult, als ich das gesehen habe. Ja. Aber das hat mich auch total zerrissen.
Und das nämlich, also wie gesagt, ich fand jetzt Julia Roberts auch voll okay, also alles gut so, wegen mir nominieren, aber dann auch Sally Field. Also ja, irgendwie
ich
nicht.
Ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, dass, das weiß ich aber nicht, ob Julia Roberts vielleicht gar nicht diesen Southern Accent hat und den einfach in dem Film
so
gefaked
fanden.
Hat und alle gesagt haben, okay, die hat so einen guten Südstaaten-Akzent abgeliefert, dass sie deshalb, weil ansonsten gab es nicht so viele, es gab so diese eine Szene, wo sie diesen, also man muss dazu sagen, sie hat ja Diabetes, irgendeine ganz schlimme Form von Diabetes und kriegt
typ
dann
Typ 1 und so.
Ja, und kriegt einen Anfall in diesem angesprochenen Friseurladen und da dachte ich, okay, das ist so ein bisschen, da ist Acting, so, aber ansonsten.
Oder
aber
auch als sie die Kurzhaarfrisur kriegt, wo ich übrigens genauso empfunden habe wie sie, dass das vielleicht, vielleicht nicht die richtige Entscheidung war.
Ich fand es aber auch, ich fand ihren Diabetes-Anfall auch so slightly overacted, also ich fand es fast ein bisschen
unangenehm. Und das finde ich
ja
auch okay. Also ich meine, das war ja eine ihrer ersten großen Rollen. Da kann man ja auch noch nicht alles perfekt können. Aber ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Das sage ich jetzt immer, weil du gesagt hast, dass du auch Trivia gelesen hast. Aber dass der Regisseur hat die ganz schön gebullied, die ganzen Mädels da. Der hat irgendwie den immer wieder, und der hat wohl, war wohl besonders fies.
Zu Dolly Parton.
Nee, und zu Julia Roberts.
Ach so, zu Julia Roberts.
Und dass die auch mehrere Male heulen vom Set nach Hause gefahren ist. Habe ich in einem Interview
gelesen. Also ich habe in der Trivia auch gelesen, dass er Dolly Parton angekackt hat und gemeint hat, kannst du überhaupt acten? Und sie gesagt hätte, nee, aber es ist dein Job, dass das keiner merkt. Sozusagen.
Genau, das hat sie gesagt. Ja.
Und ich muss sagen, ich fand sie gar nicht so schlecht. Nee,
ich fand die alle voll gut. Ich glaube, dass die auch ja alle irgendwie, ach, ich fand übrigens, wenn ich irgendwann mal alt werden möchte, ich auf jeden Fall so aussehen wie Olympia Dukakis. Hallo, sah die bitte toll aus? Würde ich sofort daten.
Übrigens, zu dem Thema, altern und so, weil mir das immer auffällt, dass es gibt ja hier Nicole Kidman und wie sie alle heißen, die sich so
die ganzen
krass...
Katzenfrauen.
Ja, diese Katzenfrauen. Und dann war, wer war denn das? Bei der Oscar-Verleihung war so eine Schauspielerin, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die irgendwie 93 war, die auch eine Rede gehalten
hat. Stimmt,
die
habe ich gesehen, ne?
Und die sah so toll alt aus. Also die sah normal alt aus, aber wo du gesehen hast, da ist nichts gemacht oder nichts jetzt im Sinne einer Katzenfrau gemacht. Und aber trotzdem sah sie aus, ihrem Alter entsprechend, aber so, dass du sagen konntest, wow, die sieht toll aus für ihr Alter. Und da habe ich gedacht, ey, das fand ich so sympathisch. Und wenn ich dann diese ganzen Hollywood-Viber sehe, die irgendwie mit 50 dann schon aussehen, wie Donatella Versace oder so, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde das auch immer, ich achte da irgendwie drauf, wenn es gibt ja, oder hier, wer ist das, Diane Keaton, glaube ich, die auch nichts hat machen lassen oder so. Man muss sie ja wirklich an einer Hand abzählen, wer sich traut zu altern.
Und gerade bei Nicole Kidman, ey.
Aber
ich meine, man stellt sich immer wieder die gleiche Frage, ne? Haben die keine Freunde oder einen Spiegel, dass irgendeiner sagt, Mäuschen.
Ja, ich glaube, die verkehren in Kreisen, wo die eher sagen, sie sieht geil aus.
Ich glaube, dieser Country Otto, mit dem
aber
du verheiratet bist.
Aber die sehen ja auch dann am Ende.
Country Otto.
Der findet das geil, so.
Ja.
Aber das fand ich auch schön an dem Film. Das waren alles so richtig schöne alte Frauen. Die hatten irgendwie alle was Tolles und was Aufregendes. Und haben ja auch alle noch, waren ja auch alle sozusagen noch auch immer noch sexuelle Wesen irgendwie und aber so unverkrampft, wenn heute ist das ja eine Meldung, wenn in einem Film ältere Leute Sex haben zum Beispiel oder so, dann wird daran schon ein ganzer Film aufgehangen so und da war das einfach so, die haben ja völlig selbst, war Alter ja nie ein Thema in dem Film, sondern war ja, wir sind halt einfach die Älteren und das sind die Jüngeren, aber das war nie, da war nie so ein Gap oder irgendwie so.
Ich finde, der hatte auch sowas, ja so der war so uplifting, ne? So normalerweise
total,
wird so ein düsteres Bild von und so ein zynisches Bild vom Alter und von der Zukunft gezeichnet. Und der war irgendwie so, ey, wir sind alle zusammen alt geworden, wir haben alle unsere Macken, aber wir sind irgendwie glücklich und wir mögen uns, wir sind füreinander da und das war das, trotz des Dramas, das in dem Film passiert, dürfen wir das eigentlich spoilen jetzt?
Ja, alles. Ja.
Dass Julia Roberts halt dann stirbt, weil sie ein Kind kriegt, wovon der Doktor am Anfang, oder das kriegt man gesagt, dass der Doktor quasi abrät, dass ihr Körper das quasi nicht, also es ist
verkraftet,
so, ja. Und sie aber sich trotzdem entscheidet, ein Kind zu kriegen. Sie kriegt auch das Kind, aber dann versagt ihre Niere. Sie kriegt dann die Niere ihrer Mutter, Sally Field. Und die wird aber nicht angenommen. Sie landet im Koma und dann müssen sie irgendwann die Maschinen ausstellen. Also alles sehr traurig. Und wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Irgendwas wollte ich dazu sagen.
Alt werden und so.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Und trotz dieses Dramas, das eigentlich sehr präsent ist, hat der Film so eine, auch diese besagte Friedhofsszene mit Sally Field, die so wehtut, ja, und die so traurig ist und gut, als Eltern sowieso, aber auch wenn man nicht Eltern ist, kann man sich vorstellen, wie schlimm das sein muss, sein eigenes Kind, also es ist das Worst-Case-Szenario im Leben eines jeden Elternteils, sein eigenes Kind zu beerdigen. Und trotzdem schafft es dieser Film, dass du mit einem guten Gefühl rausgehst.
Die Szene endet so gut, das ist so krass.
Das finde ich der absolute Hammer, weil das ist echt total traurig und es ist echt heartbreaking, also auch im Krankenhaus und dieser ganze Prozess haben die echt toll gemacht und die haben es trotzdem hingekriegt, dass man am Ende, dass diese Szene quasi in der genau der richtigen Stelle so auch gedreht wird und dann wieder gelacht werden kann. Mhm. Und wie sie das auch gemacht haben, finde ich so schlau. Das ist auch so absurd, weil ich musste dann auch echt wieder lachen, so, obwohl ich auch so Pipi im Auge hatte, wie sie da, schlag sie, du würdest uns allen einen Gefallen tun und so, tu einmal was Gutes in deinem Leben. Das war echt total krass.
Ist auch gar nicht so leicht, so eine Szene, glaube ich, so zu inszenieren, dass sie alle richtigen Töne trifft. Ne? Absolut, also einerseits traurig, einerseits Humor, ohne die Trauer irgendwie in Frage zu stellen oder zu bagatellisieren und so. Das war echt alles schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
Ja, und das zu spielen, also da ist Sally Field ja wirklich so krass über sich hinausgewachsen. Also sie ist ja auch eine tolle Schauspielerin, aber was sie da abgeliefert hat, gerade in dieser Szene, krass Gänsehaut und unglaublich toll gemacht. Wirklich schwer. Also für die Szene allein lohnt es sich schon, den ganzen Film zu gucken.
Total. Und ich hatte echt wirklich, bin so krass positiv überrascht. Es gab auch ein paar echt lustige Sachen, auch am Anfang, als diese ganze Panik, wo diese Hochzeit vorbereitet wird, mit dieser völlig absurden Eierstapelei in diesem in dem Auto drin, wo man auch irgendwann dachte, okay, das ist jetzt wirklich, das bereitet jetzt hier ein Slapstick vor, weil wie...
Was haben die überhaupt da gemacht?
Gut fand ich auch, wo Dolly Parton dann Annelle, die Neue, fragt, ob sie mit ihr den Müll rausbringt. Und Müll rausbringen heißt bei denen neben der Mülltonne stehen und den Müll, der daneben steht, einfach nur reinwerfen. Also irgendwer hat ihn schon rausgebracht, aber hat diesen einen Schritt, das da reinzumachen, auch nicht mehr geschafft. Der Sohn ist übrigens auch der Knaller von Dolly Parton, Louis. Der Punk.
Der Rocker. Punk, der Rocker.
Mit Rocker mit dem Punk.
Rocker
Punk.
Der am Ende aber den Vater
ins Krankenhaus wird.
Ins Krankenhaus.
Der einzige nicht pastellfarbene Mensch in diesem Film.
Stimmt.
Übrigens, ich will alle Kleider und alle Frisuren sofort haben.
Ey, das fand ich auch so krass. Waren das eigentlich Perücken oder was ist das? Also ich meine, ich habe keine Ahnung, aber das waren ja teilweise Frisuren.
Dolly Partons Haare waren das auf jeden Fall.
Das war mega krass.
So aus, was ich so gut fand, ist so ganz am Anfang kriegt sie ja auch so Haarspray. Also ich glaube, Annelle, die Neue im Laden, macht ihr ja so probeweise die Haare. Macht dann Dolly Parton probeweise die Haare. Und in dem Moment, wo sie ihr das Haarspray in die Haare sprüht, hat Dolly Parton so eine transparente Plastikmaske, die sie sich vors Gesicht hält, damit sie kein Haarspray in die Augen kriegt.
Profis.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ich habe das schon ganz oft gesehen.
Gut. Wirklich, diese durchsichtige Maske. Mhm. Das fand ich super.
Ja.
Und dann sagt sie ja sogar, und dann stellt sie Annelle sofort ein und sagt dann zu ihr, komm, mach, wir haben heute mehr zu tun als ein einarmiger Tapezierer.
Ja.
Also,
der übrigens
so viel,
einen richtigen Scheißtag
hat. Wir haben so viel zu tun wie
jeder,
weil jeder hat doch mehr zu tun als ein einarmiger
Tapezierer. Weil der hat nämlich gar nichts zu tun, weil ihn niemand bucht.
Was ist das? Ich habe den Vergleich nicht kapiert. Ich bin die ganze Zeit,
ich weiß gar nicht, ob die das im Englischen sagen oder was die da an der Stelle im Englischen sagen, weil ich erinnere mich an den Spruch gar nicht. Der macht wirklich nur so ein bisschen
überhaupt
keinen
Sinn.
Wenn überhaupt, ja. Wusstet ihr, dass Meg Ryan gecastet war ursprünglich?
Für die Rolle? Welche Rolle?
Für Julia Roberts Rolle. Ah, ja. Und dann abgesagt hat wegen Harry und Sally.
Ah, gut, auch eine gute Entscheidung.
Auch eine, habe ich auch überlegt, ob sie es bereut hat oder nicht. Ich glaube nicht, weil sie hat eine Mega-Karriere auf Harry und Sally aufgebaut.
Total. Aber Julia Roberts auch auf dem, also haben beide es
Win-Win. Haben es richtig gemacht. Aber Meg Ryan ist jetzt eine Katzenfrau.
Das stimmt.
Stimmt.
Und das hat mir auch das Herz gebrochen. Als ich das irgendwann mal ein Foto von ihr gesehen habe, gesagt habe, nicht meine kleine, süße Meg Ryan.
Ich glaube, Julia Roberts wird nice alt, oder?
Ja.
Nice alt,
ist ja in
neuer
dem
Hashtag.
Film, in dem Film habe ich jetzt das erste Mal gecheckt, dass ja Julia Roberts und Daryl Hannah ungefähr das gleiche Alter haben müssen.
Ich glaube, Julia Roberts ist schon noch ein bisschen jünger.
Ich habe keine Ahnung. Aber es könnte, Könnte hinkommen.
Das, ich hätte immer gedacht, dass Daryl Hannah älter ist, weil ja...
Ja, die ist ja, also ich finde Julia Roberts irgendwie, die ist ja 18, 19 da oder so. Und Daryl Hannah kann ja da schon locker Mitte 20 sein.
Ja, ein paar Jahre vielleicht, aber...
Weil Splash war doch auch, ist auch ewig her. Der muss 83, lange davor gewesen sein.
War das 83?
Splash. Ja, so die Ecke, ne, würde ich nicht sagen. Und da war sie ja das eigentlich so jung wie Julia Roberts in dem Film.
Ja, haut ja auch hin, der ist jetzt 89.
Splash ist ja im Prinzip die Vorlage für jetzt den Oscar-Gewinner Shape of Water.
Shape of Water, ja. Das ist quasi das Triple X Splash. Habe ich noch nicht gesehen, allerdings leider.
Wieso gucken wir eigentlich nicht alle Tom Hanks-Filme?
Sehr gute Frage. Wir haben
bester Tom Hanks-Film.
Ist jetzt noch zu wenig vorgenommen.
Schwer. Big ist natürlich ganz großer Favorit. Aber ich liebe Splash auch. Ich mag auch gerne diese Geschenkt ist noch zu teuer.
Oh, den liebe ich auch.
Und meine teuflischen Nachbarn.
Also nur diese, wo er noch so super jung ist.
Ja, der war früher so lustig. Ich finde es so schade, dass der heute keine Komödie mehr
macht. Geschenkt ist noch zu teuer ist wirklich auch eine meiner absoluten Lieblingskomödien.
Habe ich auch noch nie gesehen.
Nee,
das ist echt super.
Da habe ich weiß, den habe ich auch zu Hause auf der DVD. Den habe ich schon 30 Mal oder so gesehen und der ist zum Schreien. Also da habe ich mir teilweise in die Hosen gemacht vor Lachen. Ja. Diese Szene mit der Badewanne. Da gibt es so eine Szene, er kauft halt ein Haus mit, wer spielt seine Frau?
Die Idee ist so, dass sie ein Haus kaufen.
Ja, so ein Schnäppchenhaus, ein Traumhaus und es ist halt komplett und alles kaputt und scheiße.
So auf den zweiten Blick fällt so alles auseinander. Alles auseinander.
Ja. Da gibt es eine Szene, wo er sich ein Bad machen will und natürlich geht der Wasserhahn nicht und da kommt nur Rost raus und so und dann geht er immer mit Eimer kübeln und füllt die Badewanne und irgendwann macht es und die ganze Badewanne, der Boden auf der Badewanne kracht runter und dann ist so eine typische Kamera. Ist das nicht sogar von Steven Spielberg?
Nee.
Von wem ist, oder wer ist denn
ist da? Ist das Joe Dante oder irgendwie sowas? So einer
ja,
von
oder irgendwie.
Dante's Peak oder was?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und dann gibt es so diese Kameraperspektive von unten, wo die, und du siehst so Tom Hanks von oben dieses Loch runtergucken.
Ja.
Und kurz vorm Wahnsinn einfach nur die Augen aufreißt und dann fängt er so ganz strange an zu lachen. So, weil er es einfach nicht mehr verkraftet. Und diese Szene, die ist.
Richard
ich liebe
Benjamin
die.
Ist der Regisseur.
Richard okay. Benjamin. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist. Guck mal, ob Spielberg produziert hat.
Ich glaube, Zemeckis hat ihn produziert.
Also irgendwie ist das so
irgendwer von denen ist hängt damit drin.
Das sind alles. Steven Spielberg.
Siehst du?
Executive Producer. Aber das andere, was du gesagt hast, nicht.
Nee. Ja. Das war auch.
Also hier ist es ein bisschen die offensichtliche Wahl, ne? Aber als ich zum allerersten Mal damals Forrest Gump gesehen habe, fand ich den genial.
Ja, der ist auch genial.
Der ist auch toll.
Den hat man jetzt halt so oft gesehen, also und da sagt man vielleicht nicht mehr, das ist mein Lieblings-Tom Hanks-Film, aber ich glaube, wenn ich quasi welcher Film beim ersten Gucken den meisten Eindruck auf mich gemacht hat, wäre es Tom Hanks gewesen.
Ich glaube, das ist auch das Beste, was er jemals gemacht hat, sozusagen. Das ist nicht unbedingt mein Oberlieblingsfilm von ihm, aber es ist auf jeden Fall mit das Beste, was er jemals gespielt hat.
Also es ist halt auch so ein richtiger Epos, ne? Also so ein richtiges Epos. Und ich habe auch Rotz und Wasser geheult bei dem Film.
Total.
Und der bietet einfach auf so viel.
Das ist so amerikanische Geschichte.
Ja,
ist ja wie Anno spielen.
es ist einfach so viel. Er ist lustig und traurig und so viele verschiedene Szenen. Und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus Forrest Gump geht. Klar, man kann irgendwie nach 30 Jahren sagen oder 20 Jahren sagen, ja, brauche ich nicht mehr sehen oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer aus dem Film gegangen ist und gesagt, was war denn das für eine Scheiße?
Ja. Ja, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Was soll das alles?
Das glaube ich nicht, dass der so gut Tischtennis spielen kann.
Ja, John F. Kennedy
das glaube ich nicht. Also das ist schon echt eine runde Kinoangelegenheit.
Ja, total.
So ein bisschen wie Titanic. Ich meine, Titanic ist auch nicht mein Lieblingsfilm, aber da bist du doch auch aus dem Kino gegangen, hast gesagt, okay, fuck, ich habe gerade einen Film gesehen.
Also kurzfristig, das finde ich immer, also gelangweilt habe ich mich auf keinen Fall. Ich musste den auch nicht nochmal sehen, aber der war extrem kurzweilig, es hat tolle Bilder, super krass und also hat auf jeden Fall Eindruck gemacht, Titanic, ja. Ich habe den damals mit meinem besten Freund gesehen, der den 6-mal gucken wollte.
Wann kam der raus? War das 97?
Weiß ich gar nicht. Nee.
98? Nee.
Ja,
96, 97, ungefähr. 98, irgendwie sowas.
Ja, ich glaube 98.
So weil ich habe Abi 98 gemacht. So. Und auf meiner Abi-Zeugnisvergabe in der Aula, in der Musterschule in Frankfurt, hat eine meiner.
Musterschule?
Die hieß so.
Das ist lustig. Wieso Mustermann? Hast du alle gehört, ne? Aber für uns ist es heute das erste Mal.
Ja, ich weiß. Aber ich habe diese Frage schon so oft. Musterschule, egal. Sie hieß halt so.
Okay.
Und da war dann die Zeugnisvergabe in der Aula und eine meiner Klassenkameradinnen hatte sich überlegt: Pass mal auf, ich gehe jetzt da vorne hin. Und dann wurde sie auch so angesagt, so und jetzt möchte, ich habe ihren Namen vergessen tatsächlich.
Laura Sophie.
Ja, Laura Sophie möchte jetzt nochmal etwas singen. Und wir alle, und wir sitzen alle da so mit 19 oder 18 und alle so natürlich so, what the fuck? Und die war jetzt auch nicht gerade die beliebteste, muss man wirklich sagen. Und dann geht sie da auf die Bühne, stellt sich dahin, räuspert sich und singt My Heart Will Go On.
Mit dem Räuspern ist auch ein schönes Detail.
Und es war wirklich auch so nicht, also das war jetzt nicht irgendwie super talented, wo alle sagen, wow, das ist unsere Sängerin, die wird es mal irgendwann schaffen, sondern es war eher so.
Und dann so am Ende so ein Slow Clap und dann so einer und noch einer.
Sondern es war wirklich so, wo, und da sitzen ja dann auch die Eltern und Großeltern im Publikum in der Zeugnisvergabe, wo sich wirklich alle so angeguckt haben und auch der, Direktor dann irgendwann so, Luise. Wir müssen jetzt die Wahl. Und du hast dich wirklich gefragt, was soll das? Und das war aber die Zeit, wo halt Titanic im Kino lief. Ja. Deshalb weiß ich auch, dass das irgendwie 98 gewesen sein muss oder so. Und einfach alle Mädchen durchgedreht sind aufgrund dieses Films und dieser Song so krass.
Ja, der
also
Song.
Der Film wäre ja nur halb so erfolgreich gewesen, wenn der Song nicht gewesen wäre.
Absolut.
Also, dass du bei der Abi-Feier dann My Heart Will Go On singen musst, Respekt.
Ich sag mal, mutige Wahl.
Ja. Welchen Song hättest du gesungen?
Bei meiner Abi-Feier?
Ja.
Space Jam.
Space Jam? Von Jamiroquai?
Nee, aus dem Film Space Jam. Everybody get up. It's
ach, das ist, nee, warte mal, das ist von Quad City DJs? Ist das Quad City DJs?
Aber genau. Ich weiß es nur deswegen, weil ich habe auf meinem eigenen Abi-Ball aufgelegt.
Wow, das ist aber auch schon ganz schön cool.
und dieser Song wurde sich 10-mal gewünscht.
Dann war das.
Das war der Song, obwohl das ja auch schon vorbei war, der Film. Ich habe 2001 Abi gemacht.
Ich habe gerade überlegt, aber Space Jam war doch nicht 2001.
Ja, aber es war irgendwie, hatte der in unserem Jahrgang so ein Revival.
Okay.
Ansonsten wäre es L'amour toujours von Gigi D'Agostino gewesen. Der zweitmeistgewünschte
Song. Wie geht der denn?
L'amour toujours?
Ja.
Na, 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 na. Und dann halt Beat. Ja.
Wie ich jetzt gerade auch gesagt habe und keine Ahnung.
Ja, ja. Aber das war gerade ein Service für alle. Ja. Dieses A. Mich damit.
Also, stimmt.
Ja,
stimmt.
Die offizielle Homepage zum Film von Space Jam ist übrigens die älteste noch in Betrieb befindliche Website
das
im Internet.
Noch?
Ja.
Echt?
Ja.
Aber da kommt ja auch, jetzt kommt nicht Space Jam 2?
Wir hoffen es alle.
Ja, also wirklich, ich liege nachts wach und wünsche mir das. Es kommt von allem 2, 3, 4, 5, jetzt erst recht.
Ja.
Ich habe mal Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal. Ich habe mal so einen Basketballer interviewt, einen der drei bekanntesten Basketballer der Welt.
Charles Barkley.
Was?
Charles Barkley,
nee.
Patrick Ewing.
Michael Jordan?
Nee. So ein alter, Kareem Abdul-Jabbar.
Ah ja, okay.
So, den habe ich mal interviewt, da war so eine Nike-Veranstaltung, damals im DSF die Sendung irgendwie.
Stroke!
Da war in Berlin so eine Basketball-Camp oder sowas und dann war der auch da so aus Promo-Gründen und dann haben die gesagt, ja komm, du kannst den jetzt interviewen und Basketball hat mich nie interessiert, so, ich wusste nicht, wer das ist, so, er ist einer der größten Basketballer der Welt. Ich so, ja, okay, cool. Und dann komme ich so
literally
rein. Ja, und dann kam ich so rein und der hatte null Bock auf wahrscheinlich überhaupt irgendein Interview, also der wollte eigentlich gar nicht sprechen. Und dann haben die mir vorher gesagt, so, ja, und weil ich habe ja so eine Fun-Sport-Sendung gemacht, ihr müsst jetzt irgendwie einen Bezug herstellen, aber ich habe gehört, der hat so eine Ranch und da hat der auch, und dass der da immer so Motocross fährt, der hat sich ja so einen eigenen Platz angelegt und so, okay. Und der fährt dann mit seinem BMX und so, frag ihn doch mal so, dann erzählt er das vielleicht und so. Und dann saß ich ja so vor dem so, ich so, hello, und er nur so, hello. Und war wirklich so mega abgefuckt. Und ich dann so, ja, und ich wollte mal fragen, so, so bla bla, and I heard that you like fun sports and stuff, and I heard that you love to ride your BMX, that you love to ride your bike. Und dann, er saß da wirklich so nach unten gebeugt und dann beugt er sich so kurz hoch, guckt mich an und sagt, I ride a horse. Das war alles, was er gesagt hat. So, okay, thank you, bye.
Drops Mike.
Ja.
Ist der nicht auch mega lang? Der ist ja irgendwie über 2,10 Meter oder 215. Also ich glaube, Kareem Abdul-Jabbar ist einer der längsten, die jemals in der NBA gespielt haben. Und ich stelle mir das gerade vor, wie der auf dem Pferd sitzt. Ja. Wie komisch das aussieht.
Die Füße schleifen immer so am Boden.
Ja. Ich habe auch neulich ein Foto gesehen von Shaquille O'Neal neben Kevin Hart.
Ja.
Und da denkst du dir, der Kevin Hart könnte original ein Schenkel sein von Shaquille O'Neal. Das sieht total weird aus.
Ich stell mir so vor, wie im Stall sich so die Pferde mal gegenseitig, nee, heute musst du eh, ja. Die sich so hinten in der Ecke drängen. Der Typ wieder. Ja,
oh
gut.
Mann,
Aber apropos Basketball, sprechen wir noch über Magnolien aus Stahl.
Ja, apropos Basketball.
Der Film, ne, war ja eigentlich ein Theaterstück und der Writer von dem Theaterstück hat das erlebt. Das war seine Schwester, die Shelby quasi. Und hat, um die Story zu verarbeiten, sie geschrieben. Und also
basiert
dann,
auf wahren Begebenheiten.
Genau. Und hat die Story einfach niedergeschrieben für seinen Neffen. Und aber auch, um sie selber zu verarbeiten. Und das fand halt irgendwer so toll. Und dann gab es es als Theaterstück. Und ich finde, das merkt man, das hat ja echt drei Akte, ne? Also ja. Es ist so ganz klar irgendwie die Hochzeit, dann Weihnachten und dann sozusagen das Ende.
Es orientiert sich auch nur an großen Festen. Also erst sind wir Ostern, dann sind wir Weihnachten, dann sind wir Fourth of July. Halloween. Dann sind wir Fourth of July, dann sind wir Halloween und dann sind wir nochmal Ostern.
Genau, und in dem Skript, also in dem Theaterstück, was ja auch aufgeführt wurde und so, gab es überhaupt keine Männerrolle. Und ich finde, das merkt man auch, weil die Männer sind so witzig, aber ja, haben jetzt auch irgendwie haben keine Rolle so richtig. Ne? Also.
Fand ich übrigens auch interessant am Schluss, nachdem dann irgendwie auch Julia Roberts gestorben ist und so, kümmert sich alle um das kleine Kind. Nur sein Vater nicht. Sein Vater taucht
einfach
nicht mehr auf.
Ja. Ja. Aber dafür sieht das kleine Kind auch super gruselig wie aus diesem Stephen King, irgendwie diese Salem, Kinder von Salem oder so diese Weißhaarigen, die dann so Psycho, die anfangen, die Erwachsenen mit ihren Gedanken zu kontrollieren.
Ich erzähl dir mal ein Märchen, die böse Weezer oder was meinst du?
Ich weiß, das Kind sah irgendwie Psycho aus.
Fand ich übrigens eine krasse Szene in dem Film, als Julia Roberts umkippt. Und das Kind alleine zu Hause ist. Ja, und dann kommt der Vater rein, das Kind sitzt da alleine am Boden, schreit. Der Kochtopf kocht über und Julia Roberts liegt irgendwie auf der Veranda regungslos. Das ist auch wieder so eine Horrorfantasie, wo du echt denkst, okay, worst case Szenario.
Ich hab den Film gesehen und dann Nils war gestern Abend auf einem Konzert und kam nach Hause und ich hab ihm erstmal 5000 Mal gesagt, wie lieb ich ihn hab und dass wir für immer, und oh Gott, das kann jederzeit vorbei sein. Man ist dann in so einer Stimmung, allen sagen, wie sehr man sie liebt irgendwie, weil,
aber ohne Scheiß, Filme machen sowas, dass du dann echt denkst, oh fuck, ich müsste mal ein Testament aufsetzen eigentlich. Ja. Nur für den Fall, man weiß ja nicht. Und ich fand es auch so geil, diese Szene, da kommt dann, der Schauspieler ist ja auch bekannt, der ihren Mann spielt, McDermott oder wie der heißt.
Tom Skerritt?
Von Julia Roberts.
Der Junge.
Den gibt es immer noch.
Den auch irgendwo,
aber den kennt man, glaube ich, kennt man den nicht aus diesen ganzen Crime-Serien oder so?
Kann sein. Aber auf jeden Fall, der ist noch aktiv. Und der kommt halt rein und das Baby sitzt da irgendwie im Wohnzimmer und schreit und zeigt die ganze Zeit,
wo Julia Roberts sitzt. Das Kind zeigt, da wurde
und er so, was ist denn hier los? Ja. Und das Kind schreit und zeigt, Mama! Und er geht erstmal genau in die andere Richtung. Oh,
noch
hier
so
ist der
leicht, ja, so leicht angepisst. Hat er eigentlich schon Hunger?
Hätte noch so ein bisschen die Suppe kosten müssen. Oh, lecker. Und das Kind, Mama! Und er geht komplett überall in die falsche Richtung. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, ich so, guck doch mal, wo dein Kind hinzeigt, Mensch.
Total. Das fand ich übrigens auch eine beeindruckende Leistung von dem kleinen Kind, dass das da so hinzeigt auf Kommando. Also filmmäßig.
Ja, weil das hat ja auch echt geweint, oder? Ich meine, so ein Kind kann doch nicht weinen so spielen.
Die haben irgendwie Lieblingsspielzeug weggenommen so, vor
und dann
die
haben sie das immer hingehalten.
Einmal rein so in super ins Ärmchen gezwickt und dann die Kamera draufgehalten.
Ja. Bei diesem Film kam kein Kind zu Schaden. Ja.
Die haben ja auch oft bei so Kinderdarstellern sind es ja Zwillinge. Und dann haben
so wie die Olsen-Zwillinge.
Stimmt.
Und dann hast du natürlich auch die doppelte Chance, dass es heult. Ich brauch's jetzt, ich brauch eins, die heult immer und eins schläft immer. Genau, ich brauch das Glückliche, hol mal das Glückliche, ne?
Das stimmt.
Nicht das Ohrfeigengesicht, oder das andere.
Ich muss bei den Olsen-Zwillingen immer daran denken, wie der neue Nachbar von Doug in einer Folge King of Queens fernsieht und sagt, oh, die Olsen-Zwillinge sind aber groß geworden.
Es gab eine Webseite mit einem Counter, der rückwärts ging, ab wann sie legal sind. Irgendwie, das weiß ich noch, irgendwie 2 years, 3 months till Olsen Twins are legal oder so.
Oh, und da gab es bestimmt Leute, die haben sich im Kalender angehakt.
Lass uns noch ganz kurz über die Hochzeit reden, die am Anfang des Films. Julia Roberts heiratet Jackson, ihren Mann.
Auch ein geiler Name,
Jackson. Was für eine super krass übertrieben organisierte Hochzeit. Also
absolut.
Ist jetzt nicht ein bisschen und lass mal ein bisschen größer machen, sondern wirklich
mit
Champagnerbrunnen, mit einem Gürteltierkuchen.
Man fragt sich halt auch, was sie eigentlich arbeiten, ne? Ja. Also was.
Aber das ist so, in so Hollywood-Filmen sind das immer so Hochzeiten, wo du dann so beschämt zum Boden guckst und denkst so, also ich habe ja auch eine Hochzeit gehabt und denk dann nur so, okay, nicht mal annähernd. So, wo du echt denkst, fuck, ey. Und ich kann auch irgendwie verstehen, also habe ich auch drüber nachgedacht nach dem Film, es soll jetzt kein Klischee sein, aber es ist ja tatsächlich, also meiner Erfahrung nach zumindest so, dass viele Frauen wirklich sehr viel fantasieren über ihre Hochzeit und die sich ausschmücken, mehr als Männer auf jeden Fall. Und,
bei uns so, ist es umgekehrt.
Ja, okay, aber
in der Regel.
Aber ich sag mal, ich glaube, vielleicht ist es ein Klischee, aber also ich glaube, es stimmt teilweise so, wie ich es mitgekriegt habe. Und auch oft bei den Hochzeiten, auf denen ich war und so, ganz klar die Frau, die organisierende Hand ist, weil die meisten Männer auch wirklich keinen Plan haben, was dazugehört und was cool ist und was nicht. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass solche Filme sicherlich auch dafür sorgen, wenn du als zwölfjähriges Mädchen Magnolien aus Stahl siehst, dass du dann einfach denkst, Alter,
absolut.
Also mit dieser Torte und allem drum und dran und so weiter. So Traumhochzeiten einfach.
Also von der Stimmung her wäre ich voll an Bord.
Aber ich
auch von den Klamotten her. Außer die Brautjungfern, die haben echt gar kein Glück.
Die neun Stück.
Ja, aber was sie anhatten mit diesen Hüten auch.
Also ich habe den Film jetzt als 41-jähriger Mann gesehen und ich muss auch sagen, ein paar Inspirationen habe ich da jetzt schon für meine Hochzeit. Also ein Champagnerbrunnen würde ich auf jeden Fall haben. Weil das war so cool, wie die da standen und immer so ihre Gläser aufgefüllt und sich so unterhalten haben und dann wieder Glas drunter gehalten und schön weiter rein damit.
Stell ich mir auch bei unseren beiden Familien, könnte da die eine oder andere Eskalation.
Fand ich wahnsinnig gut.
Wird super. Nee, wir machen das mit Kölsch dann.
Ja,
wobei so Brunnen ist, glaube ich, bei dir nicht so eine gute Idee.
Ich habe jetzt gerade hier Love auf Netflix geguckt und in der dritten Staffel gehen die auch auf eine Hochzeit und auf dieser Hochzeit, die ist jetzt nicht so schön wie in Magnolien aus Stahl, aber da spielt so eine Liveband und diese Liveband ist einfach der Shit. Die kann jeden Song, ja, geht einer hin und wünscht sich irgendwie Jamiroquai und die spielen einfach 1:1 Jamiroquai und 80s und weiß ich nicht was und da habe ich mir auch gedacht so, wo gibt's denn solche Bands eigentlich so? Auf den Hochzeiten, wo ich war, gab's nie solche Bands, wenn es nicht wirklich der Kumpel ist, des Brautpaars, der zufällig in einer extrem geilen Band spielt, sondern irgendwo läuft ein fucking Mixtape oder eine Spotify-Playlist, ja, Best of 80s oder sowas, aber dann so eine traumhafte Band und so und die dann auch nicht irgendwie 15.000 Euro pro Abend kostet, das ist auch echt so Hollywood-mäßig. Also vielleicht ist es in Amerika anders, ich
Man
weiß
muss
nicht.
Da ja, das ist ja,
vielleicht
auch
vielleicht die Auswahl größer und dadurch ist der
das
Preis
sein,
besser.
Ja. So,
dann
ist der Hochzeitsmarkt.
Ja. Das ist ja auch eine Prio-Frage. Ich glaube, dass viele Leute da als letztes dran denken, an eine Hochzeitsband und dann einfach, es gab diese schöne Szene bei, ich glaube, Will and Grace war das, wo einer für eine Frau eine Hochzeit organisiert und er macht alles und tut alles und am Schluss sieht er, oh, ich habe gar nicht mehr so viel Budget, aber ich muss mich noch um die Band kümmern. Mhm. Und da geht er zu hin und sagt, pass auf, ich habe nur noch das und das an Budget und ich habe jetzt mal nachgeguckt, für das Geld kriege ich entweder eine Cool and the Gang Coverband oder Cool and the Gang.
Und dann wollte sie die Coverband.
Ja, dann hat sie gesagt, nimm die Coverband. Aber ich glaube, in Deutschland ist das nicht so eine Prio, so eine Hochzeitsband zu haben. Und wenn ich aber eine Hochzeit plane, ist das auf jeden Fall einer der Top-3-Punkte, die ich
aber
auf jeden Fall haben
muss. Aber da
muss
ich auch ehrlich sagen, bei unserer Hochzeit gehe ich davon aus, dass also mit deiner Vergangenheit im Musikbusiness.
Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich aber auch Musik-Connections,
also
wo das machbar ist.
Wenn du da nicht für ordentliche Musik sorgst, dann würde ich vielleicht
ja, ich will ja zum
an
Beispiel
dem Tag nochmal abspringen.
Ich will ja zum Beispiel auch bei uns bei der Hochzeit, da muss ich aber Maria noch von überzeugen. Es gibt so eine Band, die heißen Karaoke Till Death. Die können so, die haben so ein Repertoire von so den 150 größten Rock- und Metal- und Punk-Songs, die es gibt. Und du kannst, aber die haben dann so, da läuft eine Leinwand dazu und du kannst die dann mit der Liveband singen, karaoke-mäßig. Also jeder kann auf die
also
Bühne.
Also finde ich nicht, ich muss sagen, ich hatte keine Band bei meiner Hochzeit und ich kann nur sagen, also wenn du eine coole Band kennst, die auch irgendwie alle Töne spielt, jetzt sage ich mal, wenn das jetzt irgendwie so eine, weiß ich nicht.
Also E machen wir nicht.
Nee, aber nur Diss und, ja. aber wenn es jetzt irgendwie so eine Black-Metal-Band ist, die ihr neues Album promoten wollen, ja, auf deiner Hochzeit, so, das ist halt dann nicht so geil. Aber wenn es wirklich eine Band ist, die einigermaßen gut auch die Stimmung anheizen kann, dann ist das, glaube ich, ein
richtig geiles Ding. Ich möchte mal kurz sagen, wie Nils mir das versucht hat zu verkaufen. Was hältst du eigentlich von Metal-Karaoke auf unserer Hochzeit? Dass ich da vielleicht nicht sofort sage, geil, block den Rest weg.
Du bist so romantisch.
Durch. Ja, nee, auch, also
ja,
ich meine,
später am Abend.
Klar, wenn die Leute
noch eine
gehen
andere
sollen.
Band. Wir haben ja schon einfach zwei Bands. Ich will
das
ja auch ein bisschen mitjammen.
Ja,
und so.
Ja. Band machen wir auf jeden Fall.
Wenn du das kannst, dann ist das ja,
ja
schon.
Ja, meine ganze Family sind auch Musiker und so. Also das Band wird so jeden
Aber das finde ich auch
geben.
Geil, wenn es dann irgendwie so eine Art Open Mic gäbe. Und man dann irgendwie sagen kann,
ja,
so,
aber dann
jetzt kommt
nämlich
da,
wieder Luise
nicht.
Und singt My Heart Will Go On, das will ja, ich eigentlich nicht.
Okay, das ist die Gefahr.
Weißt
ist
du, nämlich in der Kombination mit dem Champagnerbrunnen hast du dann natürlich irgendwie Tante Trude, die dann plötzlich da oben und die dann auch nicht mehr wegkriegt.
Das
so
ist
dann
ja,
alles,
oh, das ist ja noch meine Lieblingsszene im Wedding Singer mit Adam Sandler und Drew Barrymore, wo er so ein Hochzeitssänger ist und wo dann der betrunkene Steve Buscemi auf die Bühne kommt und dann da so das Mikro nimmt und auch so eine, hey, ich will jetzt aber was sagen. Und irgendwann sagt Adam Sandler dann den Satz, jetzt spielt er auch noch Gitarre. Und dann siehst du, wie das Siebesteam irgendwie auf der Gitarre rumhaut.
Ja, da muss man vorsichtig sein. Vielleicht braucht er auch Security dann so. Ne?
Ja. Ich sehe absolut so einen kleinen Stromzaun um die Bühne. Da bin ich total Fan.
Aber ich finde, das Wichtigste bei einer Hochzeit ist tatsächlich Tanzen. Also, dass die Leute irgendwie tanzen. Das
Essen ist, und tanzen, finde ich.
Ja, also Essen sowieso, aber dann, dass irgendwie, also das war mir wichtig bei unserer Sache, dass getanzt wird irgendwie.
Und ihr hattet dann DJ?
Ja, ich habe eine Playlist.
Eine fucking Spotify-Playlist.
Ich hab tatsächlich eine Hochzeits-Playlist vorher gemacht, die heißt Dance or Die. Kann man sich auf Spotify angucken.
Du, vielleicht holen wir die uns dann für unsere Hochzeit.
Ist frei zugänglich auf Spotify.
Sehr schön, das ist ja auch immer wichtig.
Aber copyrighted.
Aber apropos tanzen auf der Hochzeit.
Besprechen wir einfach jetzt unsere Hochzeit.
Auf der Hochzeit von Shelby und Jackson in Magnolia aus Stahl.
Da gab's auch,
da war dann ein Pärchen, wo dann alle drum rumstanden. Ja. Die haben aber so geil getanzt. Das war so ein geiler Tanz, den die gemacht haben.
Ja, und er hat so krass geschwitzt.
Ja, aber die haben beide so happy.
Ja, ich weiß.
Die haben beide so happy ausgesehen. Die will ich auch
was
bei mir
ist das
auf
für ein Tanz? Ist das
weiß
Charleston
ich nicht.
Das war eine Menge Fuß-Action, aber auch so.
Immer so oben rum.
Ja, und dann war es zwischendurch auch sehr klassische Elemente. Wir sind ja hier heute, um das auch zu bewerten. Also ich gebe da schon 8,5 Punkte. Nee, es sah mega gut aus. Ich habe ja die Szene zweimal gesehen. Vorhin habe ich bei dir nochmal rüber geschmult im Zug.
Ja.
Mega gut. Also, aber alle haben sehr gut getanzt, aber das Pärchen hat
das
da
hat mich
sich
wahnsinnig
besonders
mitgerissen. Und, gesagt, boah, die will ich auch
und
haben.
Da ist halt auch der Schwarze im Hintergrund,
genau.
Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie kommt der da hin? Ja. Also
wen hat den denn rein?
Ja,
wer hat
ich
den reingelassen?
Der ganze Film ist so, haben wir schon gesagt, so weiß.
Super
und so.
Weiß.
Gesagt, wie kommt diese Connection?
Es sind ja auch alle
besten Freunde.
Es sind alle blond.
Der hat auch so einen Anzug an und so. Ich habe gedacht, der ist so der Versicherungsvertreter im Ort. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe.
Es kann sein, dass er dann Job
hat. So ein Versicherungsbüro in diesem Ort, dessen Namen ich immer vergessen habe.
So deep bin ich da nicht eingestiegen in seine Jobbeschreibung.
Dieser Ort hat auch so einen komischen Namen. Da heißt irgendwie Flocky Walkie oder so. Was?
Der Name wird genannt, das habe ich gar nicht mehr.
Der von der Stadt?
Ja.
Der ist, glaube ich, fake, ne?
Irgendwann wird er am Ende, glaube ich, mal genannt.
Okay.
Und da habe ich gedacht, so heißt es? Wowsi Dowsi oder irgendwie so?
Ich glaube, das ist eine fake.
Interstate-Ausfahrt.
Nee, warte mal. Doch, das ist eine Fake-Stadt im Film, aber die Stadt, in der gedreht wurde, da wurde noch ein anderer Film, das habe ich auch bei der IMDb-Trivia gelesen,
stimmt.
Da wurde noch ein anderer Film
gedreht. Und weil die Komparsen so beschissen behandelt wurden, haben sie für den zweiten Film keinen Komparsen mehr bekommen.
Genau.
Weil der Regisseur scheint echt ein Arschloch gewesen zu sein.
Der stand ja auch über diesen, als dann Weihnachten ist, sieht man ein Schild am Ortseingang City of Lights. Und da muss man sagen, diese Bezeichnung war keinesfalls übertrieben, weil ich habe noch nie mehr Lämpchen und Lichter auf einem Platz gesehen, höchstens am Haus der Griswolds.
Strongest Deko-Game.
Würdet ihr sowas machen, wenn ihr jetzt in so einem Vorort von Amerika leben würdet? Müsstet ihr es wahrscheinlich machen, aber so an Weihnachten, wenn ihr so ein schönes Haus hättet, das schön richtig schön
1000% würde Nils das ganze Ding Griswold-mäßig machen.
Ja? Ja. So richtig schön mit
absolut.
Schneekanone auf dem
Dach.
Das
ist mir unangenehm, wie gut Maria mich schon kennt, aber wenn es irgendwo einen Scheiß gibt, den alle machen, dann mache ich den wahnsinnig gerne mit. Dann stürze ich mich da kopfüber rein.
Und dann
rein.
Sind Nils, ich und seine Tochter, da ziehen wir alle mit. Da
ich finde das ja ganz schön, weil ich bin ja eher anders gepolt, aber meine Frau ist auch so, die dann an Weihnachten irgendwelche schönen Sachen bastelt und aufhängt. Und das sieht auch immer schön aus und es macht auch wirklich Stimmung. Ich würde
ja,
es
genau,
nur selber,
man kommt dann so in Stimmung halt.
Aber
ne?
Ich würde das halt niemals machen. Ich denke mir so, oh, jetzt ernsthaft, dann hängen wir da jetzt für vier Wochen da so ein Sternchen da auf oder
dann
was?
Dann stellst du ihr ein Bein, damit sie nicht rankommt.
Aber,
genau.
Also ich muss sagen, ich habe gar kein Händchen für...
Tonya Harding-Style.
Ja. Ja, genau. Wer ist hier wirklich das Opfer?
Ja. Ich habe ja auch gar kein Händchen für Einrichtung und Deko oder sowas. Das kann Maria echt wahnsinnig gut. Die kann Orte wahnsinnig gut gemütlich machen. Das kann ich nicht, aber... Ich kann mich dann so begeistern dafür, irgendwie loszugehen und so 50 Meter Lichterketten zu kaufen. So, denke ich, oh, wie geil, so lange Lichterketten und die dann so an die Wand festzutackern. Denke ich, oh, geil, ich kann tackern und so. Also ich kann dann da die Sachen drin finden, die einen so begeistern und die dann halt so ein bisschen übertreiben.
Mhm. Ja, so ein bisschen, spießige Deko finde ich, ich will es nicht selber machen, aber wenn sie irgendwie da ist, finde ich es eigentlich.
Ist auch schön.
Ich find's besser, als ich es zugeben würde teilweise. So.
Ja, es ist, also in dem Film ich würde mich auch sofort wohlfühlen bei den allen da.
Ja,
also so ist
stimmt.
Auch, wenn man, ne, jetzt ist ja auch so ein bisschen in das Zuhause alles so ein bisschen minimalistisch eingerichtet ist und so.
Ja.
Und bei denen ist ja, also
das
schon
stimmt.
Das Wohnzimmer, du kommst ja überhaupt nicht an den Sessel. Alles
aber
ist
das
super
ist eine gute
voll und
Beobachtung,
so.
Diese minimalistischen Zimmer, man sieht es ja auch oft auf Facebook, wo ich mich das ist ganz oft auf Facebook Leute so, ja, suche Nachmieter oder bin für einen Monat weg. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute machen das nur, um ihre Wohnung zu zeigen.
Mhm.
Und,
total.
Und ich denke mir
ach
immer,
nee,
oh, fuck,
doch nicht
habt ihr,
weg.
Habt ihr alle so... April. Ich wollte euch nur mal mein Wohnzimmer zeigen. Und die haben teilweise auch wirklich schöne Wohnungen, aber es ist dann wirklich so minimalistisch, wo dann so ein riesen Wohnzimmer mit so einem 1x1 Meter Couchtisch, auf dem so eine Kaffeetasse steht. Und sonst ist alles irgendwie leer. Und so ein viereckiges weißes Poster, weiß auf weiß mit schwarzem Rahmen.
Genau. Und,
so.
Und du bist jetzt der Erste, der nicht zu uns ins Studio kommt. Wir haben unser Studio zu Hause in einem Raum. Und unsere Wohnung ist halt mega voll. Das ist halt so ein 80er, 90er Museum mit 1000 Büchern, DVDs, Platten, Figuren, alle möglichen, das, wo einfach Popkultur.
Ich mag sowas, weil das wird, gibt so eine gewisse Wärme. Ja, du hast halt das Gefühl, gemütlich. Da lebt jemand. Genau. Es ist nicht irgendwie, es ist nicht eine Vitrine, in der du wohnst, sondern es ist irgendwie.
Ich finde es auch immer wahnsinnig, also diese Bilder, die man gerade sowas sagt, so Instagram-Wohnungen, so, ne, finde ich auch extrem unpersönlich. Da könnte dann jeder einfach wohnen. Also das, da sehe ich doch überhaupt nicht, was das für eine Person ist. Und in unserer Wohnung weißt du sofort, wer wir sind.
Ich finde das ja immer krass, wenn man solche Wohnungen sieht und weiß, dass die Leute auch Kinder haben.
Ja.
Ich immer so, hey, wie machst du das denn? Räumst du einfach immer alles sofort weg, wenn die irgendwie was, das ist doch gar nicht möglich.
Oder du kaufst dir nur Spielsachen, die optisch in die Wohnung passen.
Genau. Nur so weiße so, Spielsachen.
Schwarze Vintage, Bauklötze.
Ja. Sandy Vintage-Style oder so. Keine bunten Legos. Ja. Die versauen.
Schon nur weiße Legosteine. Nur weiße Legosteine. Ja, Winter war immer ein großes Thema bei uns.
Du kriegst zu Weihnachten einen schwarzen Bauklotz.
Ja,
ohne Scheiß, ich sehe das so oft, da muss ich gerade dran denken, weil du das gesagt hast, so einfach Wohnungen, die aussehen wie Arztpraxen.
Ja, genau. Genau, so. Wie so die Warteräume.
Ja.
Mhm. Übrigens sind die ja dann da, ist dann Weihnachtsmarkt in diesem Dorf da, in dieser City of Lights. Und das fand ich übrigens noch krass, weil Dolly Parton da irgendwie an so einem Imbissstand aushilft und mitverkauft und so. Und da, ich weiß nicht, was es da gibt, aber das wird auf einer oberen Ebene dieses Standes gegrillt. Dann wird das einfach runtergeschoben in so eine Rinne. Und aus der Rinne holt Dolly Parton das mit einer Schaufel in eine Box und verkauft das. Was ist das für eine seltsame...
Habe ich gar nicht drauf geachtet.
Das ist total krass, weil
das war ja da, wo wir lernen, dass jetzt Enel Teil der Gruppe ist, weil sie genau die gleichen Haare hat wie alle anderen. Ja.
Aber es wird einfach, das Essen wird einfach die ganze Zeit von oben runtergeschoben. Also wirklich, als würden die das in so einen Trog. Und da geht dann Dolly Parton mit so einer Schaufel rein und schüttet das in so eine Box. Man sieht da so ein bisschen Maiskolben, aber ansonsten keine Ahnung, was das für ein super seltsames Essen ist, das da serviert wird.
Aber dafür sind sie später im Supermarkt und packen 5000 Dosen von irgendwas ein und da drüber hängt ein Schild Kid Tested und da ist ein Kind drauf.
Kid Tested?
Mhm. Ja, Porks and Beans.
Ach so, das Kind hat das Produkt gegessen und ist nicht gestorben.
Kinder wahrscheinlich. Erprobt. Also da ist ein glückliches Kind auf dem Bild, Kid Tested und dann ist es aber halt Porks and Beans, klassisches Kindertestmenü.
Ja. Ein Spruch, der mir auch noch wahnsinnig gut gefallen hat von Weezer, das ist ja die immer schlecht drauf ist, Shirley MacLaine, die sagt an einer Stelle, ich bin nicht verrückt, ich bin nur seit 40 Jahren verdammt schlecht gelaunt.
Ja, stimmt, das ist ein sehr gute. Ich finde, Shirley MacLaines Charakter, den kann man gar nicht genug loben, weil das ist so ein geiler Comic Relief, der aber so schwarzhumorig ist. Sie ist wirklich mega grumpy die ganze Zeit. Keiner mag sie eigentlich, aber sie gehört trotzdem fest zum Zirkel. Sie ist so dieser eine miesepetrige Freund im Freundeskreis, der irgendwie dazugehört, auch wenn man nicht so richtig weiß, warum. Und sie kommt immer mit ihrem riesen Bernardiner oder was das für ein Hund ist und kämpft immer mit der Leine, wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, boah, das ist verdammt
gut gemacht.
Und hat
immer so 10 Taschen um.
Ja, hat 10 Taschen und kämpft mit dem Hund und bindet den dann immer irgendwo an und
bringt so eine geile Unruhe mit, so eine Lautstärke, so eine ganz unberechenbare
so eine Ehrlichkeit. Sie hat auch ist das alles scheiße und geht mir das ja auf den Sack und so. Und ich finde diesen Charakter so herrlich.
Total.
Und Shirley MacLaine ist die ist so super. Mhm. So eine.
Und dann ist sie aber in dem Moment, weißt du, bei der Weihnachtsfeier, wo der Vater sagt, dass Julia Roberts schwanger ist und die Mama doch so traurig ist, ist sie nämlich die Einzige, die Empathie hat zu merken, hier ist was nicht okay, ich gehe jetzt mal mit ihr mit, weil hier stimmt was nicht so.
Ja, sie ist ja auch nicht doof oder so. Nee.
Sie ist halt dafür so da. Sie ist halt Horror so im Alltag, aber sie ist halt, wenn es drauf ankommt, ist sie halt am Start.
Und sie ist wahnsinnig reich.
Ja.
Sagt sie zumindest.
Ja. Sagt sie zumindest. Ja. Und pflanzt trotzdem Tomaten an.
Ja, aber sie hat
warum.
Ja zwei Männer durchgebracht.
Ja, aber sie sagt doch auch irgendwas, was irgendein Spruch mit reich. Da sagt sie doch auch, ich bin so reich, das ist mir doch scheißegal oder sowas.
Der Spruch wäre doch schon auch sehr gut.
Der ist auch ganz gut, den würde ich auch gerne mal sagen. Ich bin so reich, das ist mir einfach alles scheißegal.
Ja, aber ich glaube, der ist gesichert.
Ja, der ist copyrighted.
Ja, ja. Ich habe übrigens nicht so richtig die Reise verstanden von Enel. Sie kommt hin, ist super schüchtern. Ich dachte übrigens irgendwie, ja, da kommt bestimmt noch irgendwann ihr Mann zurück und ist dann voll der Schläger
das,
oder so.
Das fand ich eh komisch, dass diese Story, sie kratzt es ja nur so an, es wird am Anfang so ein bisschen ein Mysterium draus gemacht. Wo bist du? Bist du eigentlich verheiratet?
Ja.
Und sie sagt, ich weiß es nicht, aber mein Mann ist durchgebrannt.
Und dann kommt es nie wieder zur Sprache. Und dann hat sie ja auch einen Freund und ist ja dann auch sogar verheiratet am Ende. Und aber es ist so unklar, warum wir das am Anfang überhaupt machen mussten. Weil sie ist ja am Anfang super schüchtern, dann ist sie plötzlich auch einfach...
Ultragläubig.
Ja, nee, dazwischen ist sie ja aber einfach auch noch Truvy, also einfach um die Weihnachtszeit rum. Ist sie doch die, wo, ja, sie geht jetzt ganz viel aus und so und sie hat die hohen Haare. Mhm. Und am Ende ist sie dann plötzlich so supergläubig. Und ich habe diese Reise nicht ganz nachvollziehen können. Ich habe die nicht ganz verstanden.
Die wird auch nicht so richtig...
Nee.
Sie ist ja mit dem Typen auch nur zusammen, weil ihr die beste Sherry Coke ihres gesamten Lebens gemacht hat.
Ja, stimmt.
Das ist der Typ, der sie auch anspricht, als sie da von der Hochzeit zurückläuft.
Genau, der
Caterer. Ne?
Genau.
Der ihr die Sherry Coke macht. Der irgendwie aussieht, als würde er Kajal tragen.
Und was mir auch aufgefallen ist, auch so typisch 80s, wie viel geraucht wird in den Filmen. Und ich erzähle das auch immer ganz oft, weil wir leben ja momentan in einer komplett rauchfreien Welt. Und als wir groß geworden sind, wurde ja in den Flugzeugen teilweise noch geraucht.
Genau.
Überall.
Ich kenne das auch noch.
Und im fucking Wartezimmer beim Arzt. Also völlig normal. Und da gibt's auch diese Szene, ich weiß gar nicht, von wem der Mann ist, der immer am Auto rumschraubt.
Von Dolly Parton.
Genau.
Ach, der Mann von Dolly Parton, genau. Und er liegt unterm Auto und schraubt von unten am Auto, während er eine Kippe im Mund hat. Und ich habe nur gedacht, okay, also das ist einfach der dümmste Ort für eine Kippe. Also auch die Lage, ich habe dann überlegt, okay, die Asche fällt doch auf dich runter.
Und von oben ist Benzin im Spiel.
Oben ist Benzin im Spiel, du hast beide Hände an dem Ding, du kannst gar nicht richtig, entweder du kaust die Zigarette oder sie bleibt an der Lippe kleben, wenn du sie abmachst, geht ein Stück Lippe mit verloren. Irgendwie, das war so, warum? Warum da? Aber
wenn
das war halt
gerne
so.
Ich vermisse Rauchen. Ich vermisse Rauchen auch.
Ja, ich habe seit vor 3 Wochen meine letzte Zigarette geraucht.
Naja, ich
ja.
2005.
Ich vermisse es sehr, total. Ja. Und
Aber dann erklärt jetzt auch, warum du natürlich an der Szene
total drauf geachtet,
am Start bist. Ja.
Und es fällt mir eh krass auf, wie viel geraucht wurde in den 80s und wie das auch, ihr kennt ja bestimmt auch den Film Thank You for Smoking.
Ja.
Und auch bei Mad Men wird das ja auch thematisiert, und wie wirklich auch Hollywood zusammengearbeitet hat in der Tabakindustrie, um Rauchen cooler zu machen, und es halt auch voll geklappt hat.
Total.
Und du siehst halt dann, wenn du so ältere Filme siehst du halt einfach coole Leute wie Bruce Willis oder was weiß ich, die dann halt einfach rauchen und du das mit denen verbindest und einfach denkst, ja fuck, das ist einfach auch, es ist auch cool, wie die es damals machen. Wenn du jetzt einen Film guckst und siehst jemanden rauchen, wirkt es total weird.
Ja.
Das irgendwie hat sich komplett geändert.
Es raucht echt auch kaum noch einer. Also als ich habe ja auch echt Kette geraucht, 9 Jahre lang, 2 Schachteln am Tag.
Boah.
2005 habe ich aufgehört, weil ich es mir nicht mehr leisten konnte. Und da hat auch damals jeder geraucht in meinem Freundeskreis. Ja. Und jetzt raucht echt keiner mehr.
Apropos Rauchen, sie reden ja irgendwann im Salon in dem Film auch über eine Nancy. Es gibt so diese Geschichte im Dorf über Nancy, die Weihnachtsschönheitskönigin wurde. Das hat man an einem Weihnachtsfest kurz gesehen. Und die gab es einen Skandal, die wurde nämlich im Hotel erwischt, irgendwie mit dem Bürgermeister oder sonst wem oder so.
Ja.
Und sie waren wohl beide total high. Das ist wohl die Story. Aber dann sagt sie zu ihrer Highness, sie haben alles geraucht, bloß nicht ihre Schuhe.
das ist ein guter Spruch.
Drogenbeschreibung.
Das war eigentlich ein ganz guter Spruch.
Na, aber wieso denn ausgerechnet die Schuhe?
Aber manchmal wünsche ich mir so ein, ich meine, wir würden uns da wahrscheinlich nicht wohlfühlen, aber wenn man das so sieht und man lebt so sein Leben in der Großstadt und Medien und irgendwie sowas so plötzlich Prioritäten sind, die eigentlich total lächerlich sind, manchmal wünscht man sich so ein einfaches Leben, ne? In so einem Ort, wo sich jeder kennt und wo deine Familie und dann trifft man sich immer in so einem Salon und quatscht. Also, ich meine,
total.
Wir würden total verrecken wahrscheinlich nach 3 Wochen.
Das denke ich
aber
mir halt,
trotzdem.
Aber das ist genau, ich bin ja mega so amerikanisiert, Amblin Entertainment-mäßig aufgewachsen. So mit diesen BMX-Rädern und Goonies und ET und so diese ruhigen, breiten, großen Vorortstraßen, wo jede Familie sein eigenes Haus hat. In jedem Haus wohnt dein bester Freund mit einem geilen Kinderzimmer, mit Videospielen, Star Wars Figuren, BMX-Rädern, Basketballkorb und alles. Und
jeden Tag um 18 Uhr das geiles Essen auf dem Tisch.
Ja, und mit dieser Vision bin ich halt so groß geworden und
Aber so bist du groß geworden.
Genau so bin ich, also echt? Ohne Scheiß
genau
groß
so
geworden.
Genau so ist Nils
also
groß geworden.
Mein bester Freund, weil der bei uns direkt gegenüber gewohnt, der hatte mit seinem Bruder, die haben Star Wars Figuren gesammelt, ja. Die hatten den ganzen Speicher, die hatten irgendwie zwei AT-ATs und
ist halt in so,
zweimal Tesa Falken, Millennium
halt so, Falken. Wo bist du denn groß geworden?
Ich bin in Frankfurt Stadtmitte.
Ah ja, ja,
ich bin in so Vorort von Köln.
Und ich nehme mich in Berlin, also auch nicht so
und
klein.
Ich hab das, bei mir war das, wir hatten alle BMX-Räder, wir sind irgendwie hinten aufs Feld gefahren, haben uns da selber so kleine Dirt-Hügel gebaut und uns auf die Fresse gelegt. Und uns in der Siedlung, du kanntest jeden, man hat sich mal getroffen. Also ich bin genauso aufgewachsen und es ist das geilste Aufwachsen, das es gibt.
Ja,
also
und das denke ich mir halt, und ich bin halt in der Großstadt, in einer vermeintlichen Großstadt groß geworden, aber halt in einem Mehrfamilienhaus, in der Straße, wo ganz viele auch Kinder und so waren, aber halt nicht dieses, so wie es halt da ist. Und ich habe immer so damit fantasiert. Und das ist bis heute in meinem, auch wenn ich mal nach Amerika fliege, man fliegt dann so schon, wenn man übers Land, dann siehst du immer so diese Siedlungen, ne? So kleine, fast künstlich angelegte Häuser, wo ein Haus aussieht wie das andere und dann denke ich immer so, ja hier, das muss so geil sein für Kinder und dann denke ich mir aber als Erwachsener, ich weiß nicht, ob ich da wahnsinnig werden würde.
Ja, ey, da musst du zu so Nachbarschafts- und dann fängt es nämlich an bei so Kleinigkeiten.
Was ist, wenn die Nachbarn scheiße sind
oder
keinen Bock hast auf die oder so?
Herr Gardier, Sie haben schon wieder nicht Ihren Rasen gemäht. Sie wissen, wir haben hier diese Vorschrift, der darf nicht länger als 4 Zentimeter sein, wo du irgendwann so, Alter, noch ein Spießer hier und ich raste aus.
Und wir machen das Große, wir haben das Sonntagsfest, jeder backt einen Kuchen. Es wäre schön, wenn ihr mitmacht. Ich habe keinen Bock auf Sonntag. Jeder backt einen Kuchen.
Genau.
Ich habe keine
du
Ahnung.
Du hast gar kein Wochenende mehr, so, ne? Weil es gibt dann eben
aber
so
aber für Kinder und so, denke ich mir halt auch, ist es geil und ich bin aber auch so ein Stadtmensch und man kommt aber jetzt, also ich komme ins Alter, wo ich halt echt auch drüber nachdenke, ob es nicht irgendwann mal Zeit wird, aus der Stadt rauszugehen, so. Und ich weiß es nicht. Ich bin
also,
echt zwei Herzen in meiner Brust,
ja,
wirklich.
Total.
Ich würde da einen super geilen Kuchen backen. Und ich würde mir so, es gibt so einen Rasenmäher, der ist so gebaut wie ein Go-Kart. Den würde ich mir holen und damit immer geil Rasen mähen.
Also du hast total Bock auf Land?
Nö, aber ich wüsste immer, wie es mir selbst unter solchen Vorschriften, die dann da einfach so allgemeingültig sind, was man halt so macht, wie ich mir die so auslege, dass ich noch totalen Spaß daran habe. So.
Man muss aber auch mal dazu sagen, dass Nils auch wirklich, und das meine ich ganz unironisch, im sprichwörtlichsten Sinn so ein Sonnenschein ist. Hm. Weißt du, so der mag alle Menschen, der hat auf alles Bock, der ist irgendwie, der ist einfach so. Das
ist genau wie ich.
Ja, und wie ich.
Ja, aber das ist eigentlich, ist es super, weil eigentlich ist es beneidenswert, dass es so.
Total.
Dass es so Menschen gibt, die wirklich, das ist ja auch oft ansteckend und man umgibt sich gerne mit solchen Menschen.
Ja, hier jetzt nicht so, in dem Fall jetzt nicht so ansteckend.
Weil, weißt du, wie ich vor dir war.
Beweisstück Lorenz.
Ja, okay, aber vielleicht nicht beim direkten Partner oder so, aber.
Klar ist er total anständig. Ich bin viel netter als vorher.
Genau, du weißt ja gar nicht, wie sie ohne dich
wäre. Es ist aber echt so. Aber jetzt weißt du so, jetzt sind immer alle Pakete an für alle und so. Ich würde nie die Tür aufmachen. So ein Scheiß halt. Jetzt muss ich da immer hin, wenn die abholen.
Ja, ich finde zum Beispiel super schlecht, was Smalltalk angeht. Ich kann das überhaupt nicht. Und es ist immer, wenn ich Nachbarn treffe oder so, es ist jedes Mal, es ist für mich der absolute Horrorsituation.
Total.
Weil ich das Gefühl habe, man sieht mir im Gesicht an, wie ich mir jetzt einen abbreche. Mhm. Und ich wirklich einfach.
Ich weiß 100% wie. Ich habe dann Kopfhörer und so, und vielleicht habe ich sie auch nicht gesehen. Bin dann einfach schnell weg.
Und oft, aber aus dieser Unsicherheit, aus dieser Verlegenheit mache ich auch immer irgendwelche bescheuerten Bemerkungen irgendwie. Wir haben auch eine Nachbarin, die einen kleinen Sohn hat und dann sage ich immer irgendwie, ich so, ach, der kann ja schon laufen. Und sie sagt so, ja, der ist 3. Und ich so, und ich sehe den halt auch seit 3 Jahren. Ja. Ich müsste das eigentlich wissen, was. Und, aber mir das ist so eine Verlegenheit. Ich will irgendwas Nettes sagen und mir fällt irgendwie nichts ein und ich habe keinen Bezug dazu und sag dann immer sowas und es ist einfach nur so, oh Gott, bitte. So. Und ich stehe auch immer vor der Tür und manchmal hört man das ja, wenn man so rausgehen will, dann hört man, oben ist gerade die Tür zugegangen. Oh, da warte ich dann noch.
Ich auch.
Warte ich noch ein bisschen, bis die vorbei sind und dann machen die aber unten an der Tonne irgendwas und du kriegst es nicht mit und gehst raus, denkst, die Luft ist rein, dann stehen sie da und du so, scheiße, ich hätte noch länger warten müssen.
Und jetzt hört die und geht halt schneller raus, um die noch zu treffen.
Um noch sich zu erkundigen, wie es dem Kind geht.
Ja.
Du.
Mensch, das läuft ja seit 17 Monaten und 2 Wochen. Wie ist das denn so?
Übrigens, hier ein paar Turnschuhe, die ich selber gestrickt habe.
Die Kinder mögen mich auch in dem Haus.
Das
bei uns.
Stimmt.
Nicht alle,
ich glaube, bei mir weiß einfach keiner, dass ich da bin. Ich wutsche immer so schnell.
Ninja. Ja. Mhm. Ninja-Style.
Ja.
Ja. Naja. Aber dann ziehen wir eben alle aufs Land, so wie bei Magnolien aus Stahl. Ich finde auch, dass das zumindest so eine schöne Fantasie ist. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht, aber diese amerikanische Vorstadt, Hollywood-Traumfabriks-Art und Weise, finde ich.
Ich glaube, es kommt echt drauf an. Also ich glaube, dass es kommen ja auch oft so Themen, zum Beispiel die Mama von Shelby will ja auch, dass sie eigentlich sofort aufhört zu arbeiten, wenn sie verheiratet ist. Und also es gibt ja schon diese paar Sachen, die für uns überhaupt nicht mehr gelten und auch wir die nicht mehr fühlen, die dann auf dem Land schon noch so sind und uns dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Sache oder die Leute uns komisch finden würden, weil wir frei sein wollen.
Ja.
So, ne? Also ich glaube, das wirkt jetzt natürlich alles schön und ich wollte auch Freundinnen von all denen sein, weil ich finde auch so toll, wie die füreinander da sind und so, ne? Das ist ja schon irgendwie ein toller Mädchenzirkel da. Aber am Ende sind die natürlich auch wahnsinnig spießig. Und wenn man dann wirklich in so einer Kleinstadt wohnt, und dann ist es, ich finde es ja, ist ja auch nicht immer der Vorteil, dass immer alle jeden kennen. Also manchmal ist ja diese Anonymität in so manchen Sachen auch einfach ganz schön.
Ja,
so.
Absolut. Aber ja, man kann halt nicht alles haben. Ja. Ne?
Ich habe das ja auch, glaube ich, ein bisschen von meinen Eltern. Meine Eltern sind ja schon etwas freigeistiger als andere so.
Das stimmt.
Aber haben immer in so Kleinstädten gewohnt, hatten immer kleine Häuschen, immer in so, wollten nie in die Stadt, sondern haben immer quasi in so Vorstädten und Kleinstädten gewohnt, weil die das, glaube ich, auch mochten, auch so einen größeren Raum zu haben und aber auch ihre Ruhe zu haben. Meine Eltern waren es auch nie welche, die jetzt mit so einem ganzen Dorf befreundet gewesen wären oder so, sondern haben sich immer so sehr gezielt die Leute ausgesucht, mit denen sie irgendwie gut klarkamen und mit denen sie irgendwie so auf einer Wellenlänge waren und so, aber halt eben immer in so einer kleinstädtischen, dörflichen Umgebung.
Ja.
So. Da habe ich das wahrscheinlich dann am ehesten her.
Meine Eltern waren immer feiern. Meine Eltern waren in Berlin immer Party, immer Action, immer unterwegs.
Ja, bei mir war das eh alles. Meine Eltern sind ja, ich bin ja Scheidungskind und beide Eltern sind eher misanthropisch.
Aber beide quasi, also Großstadt.
Beide Großstadt schon immer und
ja. Das prägt einen schon.
Ja, total. Ich meine, es ist ja auch immer so dieses Klischee, dass man in der Großstadt irgendwie dann nie spielen kann oder so. Ja. Das ist ja Quatsch. Wir hatten ja auch Parks und weiß ich nicht, Flüsse und Seen und Wald und alles gibt's ja auch an der Großstadt. Das ist halt nicht direkt neben dem Haus, in dem du wohnst oder so, aber es gibt's ja auch alles. Und so Sachen hatte ich auch, aber halt diese Ruhe, also die Ruhe, die du im Ländlichen hast und auch wahrscheinlich so eine gewisse Vertrauensart, weil du weißt einfach die fünf Häuser um dich rum, da kennst du einfach jeden.
Das stimmt.
Und ich sehe das jetzt bei meiner Nichte, also meine Schwester hat auch ein Vorort von Frankfurt, wo das im Prinzip so ist. Und da kennt jeder jeden.
Ja, und
so.
Da passt man auf die Kinder auf.
Genau,
und
die Kinder kennen sich alle untereinander.
Schon eine andere
und so.
Atmosphäre so.
Und da ziehen ja auch nur Leute hin, junge Familien, sage ich mal. Ne? Und deshalb ist da auch so eine Interessensgemeinschaft. Und so, während in der Stadt, ich wohne jetzt hier in Hamburg mitten an so einer Riesenstraße, ist zwar eine schöne Wohnung, aber da kann ich jetzt nicht irgendwie meinem, okay, der ist jetzt, wird jetzt fünf, aber wenn er mal zehn ist, würde ich jetzt nicht sagen, mega geil, da unten auf der Straße zu spielen. Da sind fünf Dönershops und ein Solarium so ungefähr. Also das ist jetzt nicht irgendwie die geile Spielstraße.
Der wird satt und braun sein.
Genau, der wird aber immer verdammt gute Hautfarbe haben.
Wieder im Urlaub gewesen. Geil, erholt.
Ultra fett, aber mega gut.
Dieses erholte Kind, haben Sie das auch schon gesehen?
Der hat wirklich eine ganz tolle Haut. Bist du wirklich der Vater?
Stimmt. Frag doch nochmal deine Frau.
Ja. Vor allem, weil wir beide so ultra weiß sind. Aber ja, deshalb, also ich finde das auch schön und ich mag das in diesen, gerade in diesen 80s, 90s Filmen.
Was haben denn die Hörer gesagt?
Ja, wir haben auf Twitter wieder gefragt, wir fragen die Leute immer, dass sie uns den Film in einem Tweet beschreiben. Und da hat zum Beispiel Anne Schüssler, Anne Schüssler, die sich Quarkkrokettchen nennt,
sehr schön,
hat geschrieben, ich war jung, ich habe sehr geweint und ich bereue nichts.
Mhm. Das finde ich gut.
Das finde ich auch gut.
Außer ich war jung, stimmt's bei mir auch.
Dann hat hier Rike, Rike WL oder WI, hat geschrieben, Olympia Dukakis und Shirley MacLaine liefern sich die wunderbarsten und fiesesten Wortgefechte. Julia Roberts stirbt und Sally Fields bringt mich auf dem Friedhof zum Weinen. Daryl Hannah und Dolly Parton erzeugen das Ozonloch mit Haarspray und im Hintergrund sind ein paar Typen.
Wow, wirklich,
sehr
Tweets
gut
sind wirklich länger geworden.
Und man muss aber wirklich sagen, diese Sally Field-Szene auf dem Friedhof, weil wir haben noch gar nicht genau gesagt, was da auch passiert. Nämlich es ist ja so, dass sie da mega krass anfängt zu heulen und ihre Freundin dann so einzeln kommen und sie aufmuntern wollen und sie die erstmal ankackt und sagt, ich habe jetzt darauf keinen Bock. Und dann diese Situation entschärfen, indem wie heißt die von Olympia Dukakis, der Charakter, habe ich jetzt vergessen, wie sie
ist. Vergesse ich auch, wie die heißt. Sophie oder irgendwie so ähnlich.
Und, okay. Und sie schubst ja dann quasi Shell und sie sagt so, Sally Field sagt ja, ich bin so sauer, dass das passiert und dass meine Tochter nicht mehr hier sein kann und ich sie nicht umarmen kann und nicht mehr so und ich möchte irgendwas schlagen, damit es den Schmerz empfindet, den ich empfinde. Ja. Und dann kommt halt Olympia Dukakis und schubst quasi so Shirley MacLaine vor oder hält sie mehr oder weniger so fest von hinten und sagt so, ja, schlag Weezer. Das quasi, dann tust du auch noch was Gutes und das ist so
ein Bruch. Das ganze Dorf wird es dir danken.
Ja, genau. Und dann sagt sie ja zu Shirley MacLaine, lass sie dich schlagen, dass du einmal in deinem Leben was Gutes tust.
Und das ist so eine weirde Situation, weil es einerseits so eine herzzerreißende Szene ist und Sally Field so traurig ist, kullern die Tränen und gleichzeitig ist es so ein Relief und so lustig und das finde ich irgendwie so eine sympathische Szene, weil dafür sind ja auch Freunde da, dass sie dann irgendwie dass sie einerseits deinen Schmerz mittragen, aber ihn dir vielleicht auch für ein paar Momente, wenn es nur ein paar Momente sind, auch nehmen können.
Total.
Ja.
Lückenhaft und pietätlos @LückP schreibt, der meistgehasste Film von El Bundy.
Ach so. Na gut. Das kann ich mir vorstellen.
Und das ist ein Zitat, lückenhaft und pietätlos?
Nee, so ist der Twitter-Name.
Ach so.
Dieser Person. Und dann habe ich noch einen von Anja Görz, @AnjaGörz, und sie schreibt, Stahl in der Hose, Wind in den Haaren. Die sagen auch irgendwann, das ist doch, glaube ich, sogar bei dem Meltdown von Sally Field, dass sie sagt, bei Männern sagt man immer...
Nee, sie sagt ja, im Krankenhaus ist quasi der Mann weg und der Vater weg, sie konnten es nicht ertragen.
Im Krankenhaus war das, genau.
Und ich bin bis zum Schluss da geblieben und dabei sagt man doch immer, Männer sind die aus Stahl. Mhm.
Genau.
Und das ist ja auch die große Frage, warum der Film überhaupt Magnolien aus Stahl heißt.
Ne? Ja, na, Magnolien sind ja am Anfang mal ein Thema bei der Hochzeit, rosane Magnolien. Und das Stahl bezieht sich dann wahrscheinlich wirklich auf diese Szene, dass sie sagt, man sagt immer, Männer sind aus Stahl, aber
ich
eigentlich
glaube,
sind
sie. Also meine Interpretation ist es, dass es diese nach außen hin sensiblen, hübschen Frauen sind, die Magnolien, aber im Prinzip doch die toughen Frauen sind, die am Ende, die mehr oder weniger im Film alles dominieren, die dafür sorgen, dass alles
die
funktioniert.
Die schmeißen ja alles,
Sie schmeißen alles, sie sind in guten wie in schlechten Zeiten der Fels in der Brandung, sie sind sozusagen auch die Intelligenz, die Organisation, die Männer sind ja alle irgendwie ein bisschen tump in dem Film, ne? Wie gesagt, der Mann der da schraubt am Auto von Dolly Parton. Dann der Mann, der Jackson ist ja auch irgendwie eine Luftpumpe, die da irgendwie nicht wirklich gut wegkommt. Dann der andere, oder ist es der gleiche, der dann auch, na doch, das ist der von Dolly Parton, der dann sagt, ich komme mit auf die Beerdigung. Also es sind alles irgendwie keine besonders guten Männerfiguren. Und du hast ja auch gesagt, im Play.
Waren ja gar nicht vorgesehen.
Außer der Vater, ich mochte den Vater wahnsinnig
Tom
gerne.
Thomas Garrett,
Der war sehr... Warum?
Mich hat auch sehr bewegt diese ganz kleine Szene, wo Shirley MacLaines Charakter nach der Beerdigung ihm so kurz in den Rücken knufft.
Ja.
Und er ihr so hinterher lächelt, weil die sich immer so hassen, aber heute sind wir eine Family.
Ja.
So. Da krieg ich sofort wieder Gänsehaut.
Ja,
das fand ich eine voll gute Szene.
Und auch ihre Brüder, die Brüder von Julia Roberts sind ja auch so tumbe.
Ja.
Irgendwie, die tauchen da irgendwie so auf wie die Volltrottel, wo du denkst.
Basketball im Wohnzimmer.
Das habe ich mir einfach
immer
gedacht. Das
ist
Idee.
Ja.
Die Szene.
Geniale Idee. Weil es überall so Glasschrankwände und dann Basketball spielen. Ja.
Aber auch so mega engagiert. Nicht irgendwie so, ich laufe von A nach B und dribbel dabei ein bisschen, sondern so imaginäre
so
Mannschaft. Ausgetribbelt in der mitten am Esstisch und irgendwo, wo du denkst, what the fuck, was geht mit dir gerade ab?
Ich habe mich das auch noch gefragt, wo wir gerade nochmal über diese zentrale Szene, ist ja im Grunde genommen die zentrale Szene da bei der Beerdigung, die hat ja auch ein sehr langes Vorspiel, wo Shirley MacLaine noch am Grab steht und dann Annelle zu ihr kommt und ihr was von Gott erzählt und so und Shirley MacLaine fast sowas wie getröstet ist oder zumindest Annelle gegenüber irgendwie gar nicht wütend wird, weil Annelle ihr sagt, ist doch schön, jetzt ist sie im Himmel und beschützt uns und so, bla bla. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man diese ganze Szene durchgeht, von dem Moment, wo Annelle ans Grab tritt, bis die Szene dann aufgelöst wird, in diesem Comic Relief im Grunde genommen, in der Szene quasi alle Phasen durchgegangen werden, die man so bekanntermaßen sagt, die die Leute haben, ja, die mit Tod gehen müssen.
Das
sind
gedacht.
Ja so fünf oder
Verneinung,
sechs Phasen.
Wut, Trauer, Depression, genau. Irgendwie und dann am Ende ist es akzeptieren.
Genau.
Ja.
Und das sind, sagt man ja so, das sind so die fünf, sechs Phasen. Es gibt so ein ganz klassisches psychologisches
so ein Ablauf.
Ablauf.
Den auch Leute haben, wenn sie zum Beispiel in Beziehungen irgendwie verlassen werden oder
genau.
So.
Und das war, glaube ich, alles in dieser Szene drin. Ich glaube, haben die versucht, da irgendwie so reinzupacken, dass da genau dieser Ablauf drin ist.
Habe ich tatsächlich auch überlegt.
Ja, so ein Mikro. So,
genau.
Ja.
Genau.
Da gibt es so eine Szene von, eine Folge von Malcolm in the Middle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo, es ist Malcolm, der innerhalb einer Folge ein komplettes Lifecycle einer Beziehung durchmacht. Von Kennenlernen, das ist meine große Liebe, wir ziehen zusammen, wir trennen uns, ich hasse sie und wir sind wieder Freunde. Das passiert alles in 20 Minuten auf dem Schulhof, mehr oder weniger. Und
geil.
Das ist eine Idee. Das ist auch super gemacht, weil du merkst, so wirklich, es ist halt alles drin. So, ich sehe sie zum ersten Mal, wir hängen aus, wir küssen uns. Was ist mit dir los? Stress, Streit, hey, cool, dich wiederzusehen. Und das ist alles so innerhalb eines Schultages. Und das ist so ein bisschen auch das, ne? So, das
ja, voll gut.
Ja, da habe ich auch zuletzt so ein PlayStation-Spiel gespielt auf der PS4. Das war im Plus Store als Free Download. Irgend so ein Download-Spiel. Zuma oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein Kurzwort, wo es auch genau darum geht, dass du spielst so ein Kind, das gerade auf dem Weg ins Jenseits ist. Und am Ende sieht man, dass jedes Kapitel nach diesen Phasen benannt ist.
Ja,
das stimmt. Ganz gut, aber sagt mir überhaupt nichts.
Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich guck mal zu Hause nach, wie es heißt.
Juma? Dann sag ich Bescheid. Sagt mir nichts.
Mhm. Ja.
Ja, und
also als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich super positiv überrascht war. Also ich dachte so, oh nee, das wird irgendwie so eine Schmonzette so. Aber ich fand es echt richtig gut. Und es war sehr uplifting, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Und ich habe mich danach total gut gefühlt. Auch aber, als müsste ich all meinen Lieben sagen, wie sehr ich sie gern habe. Mhm. Aber auch, es war wie so eine Katharsis. Man hat so geweint und am Ende so. Dann bin ich ins Bett.
Ja. Nee, würde ich aber unterscheiden. Ja. Das ist einfach ein richtig schöner Film. Also wirklich ein Film, jetzt ein klassischer Spielfilm, wo du sagst, der erzählt eine Geschichte mit Ups und Downs, mit Humor, mit Herzschmerz, mit einem Ende und so. Jetzt nichts irgendwie, der die Welt verändert, wo du übermäßig viel reininterpretieren musst, sondern so ein klassisches, abgeschlossenes, fertiges Stück Film. Und ich finde, das hat was total Angenehmes. Und absolut auch von der Schreibe her viel besser, als man erstmal denkt. Also wenn der Film anfängt, denkst du erstmal, oh Gott, das wird das kitschigste, spießigste
absolut.
Ding, was ich hier gesehen habe.
Und ich dachte nämlich, weil ich denke natürlich auch an unsere Gäste, ich dachte, ach du meine Güte, jetzt nicht das Eddie.
Nee, und tatsächlich ist der Film, der ist nie mega kitschig, der ist natürlich so vom Setting her so, aber so soll er halt auch sein, aber die Charaktere sind immer sympathisch, er ist lustig, also wirklich lustig und einfach irgendwie, der trifft immer die richtigen Töne und ich muss echt sagen, das ist kein Wunder, dass das als Klassiker gilt, weil der halt wirklich
total.
Auch den Test der Zeit so ein bisschen
bestanden hat. Ja, finde ich auch. Also so gealtert, dass man sagt, ja, kann ich überhaupt nichts damit anfangen, so mit dieser Art. Ja. Überhaupt nicht, hat total funktioniert.
Also wäre auch mein Fazit. Ich fand den auch ganz toll, überraschend toll. Ich hatte den noch nie gesehen und habe so ein bisschen vorher die Story gelesen.
Ich
gedacht,
auch nicht.
Oh Gott, das wird ja jetzt so nur Drama. Aber da passiert immer was. Es gibt da nichts, es gibt eigentlich keine Belanglosigkeiten in diesem Film. Alles hat irgendwie seinen Sinn. Alles ist story-driven. Das Buch hat irgendwie keine Seite zu viel. Es gibt wahnsinnig viele Charaktere, die aber alle erzählt werden. Mit einer großen Fingerfertigkeit irgendwie. Und für mich ist tatsächlich so, also wenn mich jetzt in Zukunft jemand fragt, irgendwie was so Filmszenen sind oder so, die mich beeindruckt haben, dann ist diese Beerdigung auf jeden Fall eine, die mir dann sofort einfällt, weil das hat mich so zerrissen und das habe ich wirklich so noch nie gesehen in keinem anderen Film, dass man dieses Relief dann noch in der gleichen Szene irgendwie aber so präsentiert kriegt, dass es einen nicht stört.
Und dass man auch lacht, so mit Tränen in den Augen wieder lacht, ne? Das ist echt toll.
Das fand ich echt wahnsinnig besonders und allein dafür werde ich dem Film immer dankbar sein, dass ich das mal erleben durfte.
Ja, ne, sehr, also nur noch einmal, das muss ich nochmal sagen, diese Szene, weil mir das gerade einfällt, weil es gibt es ja jetzt auch oft, das war ja auch die Diskussion jetzt beim letzten Star Wars und generell Marvel macht das ja immer, dass sie Spannungsszenen aufbauen und dann mit einem Gag brechen.
Ja.
Und das alleine ist ja eigentlich keine große Kunst, weil du kannst immer irgendwas bedeutungsschwanger aufbauen und dann das Gegenteil machen und dann ist es immer irgendwo auch, das ist wie ein Jumpscare, nur im Comedy-Sinne, das ist quasi der Comedy-Jumpscare.
Ist das da ja gar nicht.
Und so ist es da aber nicht, sondern es ist lustig, aber es ist nicht einfach, es ist trotzdem, also es ist so eine glaubwürdige Transition, sag ich mal. Und das finde ich so gut. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Szene. Und es ist wirklich eine Szene, die eine Klassiker-Szene. Sowas sieht man ja auch nicht alle Tage.
Und in ihrem Gesicht, wo sie von super weinen bis zu diesem so zum Lächeln, das ist echt toll.
Ja, und du
so
merkst, aber es ist nicht so, dass du dich fragst, darf man jetzt lachen? Ich meine, ihre Tochter ist gerade gestorben. Ja. Sondern es ist so, du merkst, es ist Schmerz, aber ja, du merkst, da ist diese Freundschaft und sie versuchen was Positives und sie versteht, was ihre Freundin für sie machen wollen. Ja. Die wollen ihr nicht den Kummer nehmen in dem Sinne, sondern, also in einer gewissen Weise schon, aber sie wollen ihr nicht den Gedanken daran nehmen.
Ja. Sie wollen ja einfach zeigen, dass sie da sind.
Genau.
Dass sie an ihrer Seite sind.
Das ist eine ganz tolle Szene.
Na.
Echt super. Also Leute.
Ja. Wenn ihr guckt, wenigstens die Szene.
Große Emotionen. Toller Film. Guckt ruhig den ganzen Film.
Ich fand's auch gut.
Tut niemandem weh.
Gibt's im Internet, habe ich gehört. Ja.
Lieber Eddie, vielen Dank, dass du den mit uns geguckt hast.
Sehr gerne.
Und uns mit, vor allem mit uns darüber gesprochen hast. Danke, dass wir hier.
Kommt gerne wieder oder ich komme gerne auch nochmal.
Genau, wenn du in Berlin bist, sag Bescheid.
Police Academy 7 bin ich am Start.
Sehr gut, Wiedersehen macht Freude, ne? Ja. Auch emotional, zwischenmenschlich. Genau. Leute.
Absolut. So.
Und liebe Maria, danke, dass du das heute hier wieder mit mir ausgehalten hast.
Du, einer muss den Job hier machen.
Absolut richtig. liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal und haut rein.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.